Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und dem Thema Gewalt im Alltag. Warum will ich mit euch über Gewalt im Alltag sprechen? Warum will ich von euch hören, wo ihr denn in eurem Alltag Gewalt begegnet und wie ihr mit dieser Gewalt umgeht oder welche Idee ihr habt, wie man mit Gewalt umgehen könnte? Ist natürlich, ihr werdet es gehört haben, dass am Wochenende mal wieder ein Jugendlicher ausgerastet ist und sich überlegt hat, dass es jetzt gerade mal angebracht sein könnte, auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin jemandem den Schädel einzutreten, nachdem er ihn vorher mutmaßlich mit einer Bierflasche bewusstlos geschlagen hat. Der Mann also auf dem Boden lag und der 18-Jährige dann weiter auf den Kopf eingetreten hat. Vermutlich ist das Opfer nur deswegen nicht verstorben, weil ein 21-Jähriger dazwischen gegangen ist, der dann auch noch einen Tritt in den Rücken bekommen hat. Aber letztendlich hat sein Eingreifen dazu geführt, dass die beiden Täter die Flucht ergriffen haben. Der Haupttäter, also der der dem den Kopf eingetreten hat, der hat sich dann später bei der Polizei gestellt, hat einen Anwalt mitgebracht, und zwar nachdem ein Videomitschnitt von der Kamera da unten auf dem U-Bahnhof veröffentlicht worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, und zwar wegen versuchten Totschlags. Der Haftrichter hat gesagt, du kannst nach Hause gehen, musst dich aber dreimal in der Woche bei der Polizei melden. Ja, und jetzt wüsste ich ganz gerne von euch, abgesehen davon, dass ich gerne wüsste, wie Gewalt sich in euren Alltag einschleicht oder ob es überhaupt Gewalt in eurem Alltag gibt, und möglicherweise wohnt ihr ja auch in einer Gegend, in einem Soziotop, in dem es sehr, sehr friedlich zugeht. Also abgesehen davon, dass ich gerne eure Erfahrungen mit Gewalt und euren Umgang mit Gewalt hier zum Besten gegeben haben würde, wüsste ich auch ganz gerne, was ihr meint, wie wir solche Exzesse im Vorfeld eindämmen können. Was können wir tun, damit es überhaupt nicht erst so weit kommt, dass wir uns einen Umgang mit solcher Form von Gewalt suchen müssen? Gewalt findet natürlich immer statt, irgendwie, irgendwo. Aber diese extremen Formen von Gewalt, wo tatsächlich jemand, der am Boden liegt, mehrfach gegen den Schädel getreten wird, das ist doch schon speziell. Vielleicht kann man was dagegen unternehmen, dass sowas passiert oder dass zumindest sowas an solchen Orten passiert. 0880, 5x5 ist unsere Nummer, und ich lade euch ein, 2 Stunden lang über Gewalt zu reden, hier in der Late Line auf was auch immer für einen Sender ihr gerade die Late Line hört, weil wir senden ja auf 6. Es geht, wie nehmen wir denn? Wir nehmen mal die Beate, nicht zuletzt, weil ich Frauen in dieser Sendung selbstverständlich bevorzugt behandle. Hallo Beate.
Hallo Holger.
Beate, bist du schon mal Opfer von Gewalt geworden?
Jein, sag ich mal.
Also, jein ist auch schön.
Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Okay. Also ja, letztlich schon, aber eigentlich nur als Gegenwehr, weil ich ursprünglich der aktive Part war.
Oh, du bist Täterin.
Gewesen. Also ich war ein ziemlich radikales Kind, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich bin, glaube ich, eins von diesen Mädels gewesen, die heute sich in Banden organisieren.
Also diese Jogginghosen-Assi-Mädels.
Ja, nicht ganz so. Also ich war schon ordentlich gekleidet und ich komme auch eigentlich aus einem vernünftigen Elternhaus. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie, ich weiß nicht warum, wahnsinnige Aggressionen gehabt als Kind. Und es war bei mir halt auch so, dass ich eben das Gefühl hatte, wenn ich zuerst derjenige bin, der aggressiv sich darstellt, dann passiert mir nichts. Und es ist tatsächlich, es funktioniert leider auch.
Das funktioniert, ja, sicher.
Ja. Und weil andere kriegen logischerweise Angst vor allem, was, ja. Ich sag mal, mit 14, 15 ist einem das nicht klar, dass das irgendwie scheiße ist, ja, also ich sag mal, das ist dann eigentlich ziemlich negativ, nur man nimmt es halt nicht wahr, ganz im Gegenteil, man fühlt sich in so einem Alter groß, man hat da Macht irgendwie, ja, also man wird dann auch respektiert, das ist ja auch immer so ein schönes Schlagwort heute, du hast keinen Respekt vor mir, das ist natürlich völliger Quatsch, aber tatsächlich in so einem Alter funktioniert das. Und ja, Gewalt hat sich letztlich dann auch noch mal ein bisschen später noch mal dargestellt.
Und du weißt tatsächlich bis heute nicht, woher diese Aggression kam, weil das wäre ja eigentlich mal interessant rauszukriegen, oder?
Also ich könnte jetzt natürlich wild vermuten. Also ich hatte einen relativ alten Vater und der war noch nach alter Schule erzogen und mein Vater hat uns geschlagen. So. Ja, aber jetzt nicht so, dass der uns mit einem Gürtel oder mit einem Stock oder sowas, ich sag mal, wundgeschlagen hätte, das jetzt nicht, sondern wir haben, wir haben Backpfeifen gekriegt, wir haben auf den Hintern gekriegt, aber jetzt, wie gesagt, nicht so, dass man sagen würde, das war Kindesmisshandlung. Also ich aus meiner Sicht würde das so nicht sagen. Das war eine sehr strenge Erziehung.
Ja.
Ja, aber das war für mich jetzt, also gefühlt jetzt heute als erwachsener Mensch, nicht der Grund dafür, warum ich als Jugendlicher so war.
Es ist vor allen Dingen ja auch eher unüblich, ne? Dass, also Mädchen geben Gewalt ja in der Regel nicht weiter, sondern Mädchen entwickeln psychische Störungen, die sie dann weitergeben.
Ja,
an im Zweifelsfall ihre Kinder oder ihre Umwelt. Aber dass Gewalt weitergegeben wird, also Gewalterfahrung unmittelbar weitergegeben wird, ist sehr selten.
Ja, ich kann das, ja, weiß ich nicht. Also wenn man sich anguckt heute, wie heute so 14-, 15-Jährige sind, ganz ehrlich, also da gehe ich auch lieber auf die andere Straßenseite und denke mir, guckt mich bloß nicht an, damit ihr mir nicht irgendwie meint, irgendeinen Grund aus dem Gesicht ablesen zu müssen, warum ihr mir jetzt gleich ein paar ballert.
Echt, wobei bei 14-, 15-Jährigen habe ich ja festgestellt, dass so Leute in unserem Alter, so Beate und ich, also Leute in unserem Alter sind für 14-, 15-Jährige im Wesentlichen unsichtbar.
Okay.
Musst du mal drauf achten. Das ist, vielleicht ist das als Frau nochmal was anderes, aber ich stelle total oft fest, ich kann auf einer Bank sitzen und kann 10 Minuten lang eine Gruppe von, ja, 14, 15, 16-Jährigen anglotzen. Die nehmen mich überhaupt nicht wahr. Die kriegen überhaupt nicht mit, dass ich existiere. Da ist irgendwie so ein Nebel um mich rum, weil alter Mann.
Altersfilter, genau.
Genau, so ein Altersfilter irgendwie drum.
Ja gut, den habe ich aber vielleicht nicht unbedingt, weil, ich meine, du weißt, wie alt ich bin, das habe ich ja angegeben.
Wahrscheinlich
vorhin.
Siehst du super aus.
Ne? Aber ich sehe wesentlich jünger aus und ich lauf auch echt irgendwie so ganz anders rum. Also gibt Leute, die mich kennen, die auch zu mir sagen, du bist doch keine 39. Ich wirke halt anders und ich denke, dass, ja, also ich laufe halt schon so in der Mode rum, sage ich jetzt mal, wie auch Teenager manchmal rumlaufen. Natürlich jetzt nicht so mit Arschgeweih und so, das mache ich nicht. Aber ich denke, ich passe da eigentlich noch ein bisschen in das Bild. Ein bisschen. Natürlich merkt man das an, dass ich älter bin, aber ein bisschen. Das heißt aber, wenn ich jetzt auf der Straße laufe und ich sehe von Weitem, da kommt eine Gruppe auf mich zu, dann geht es mir heute wirklich anders. Also ich bin vorsichtig, ich werde dann wachsam, ich halte meine Sachen fest, ich nehme Schlüssel in die Hand. Schlüssel in die Hand von wegen Faust machen und mit dem Schlüssel zuschlagen.
Ah ja, dafür habe ich eine Uhr am Arm. Mhm.
Ja, das sind so Sachen, die automatisch inzwischen funktionieren.
Aha.
Und ich möchte aber eigentlich eine Gegebenheit nochmal...
Du gehst also, entschuldige, wenn ich da noch einhacke, ja? Also du gehst grundsätzlich schon mal davon aus, dass du die Situation auch im Zweifelsfall mit Gewalt lösen wirst. Also nicht deeskalieren um jeden Preis, sondern einfach schon mal eine Waffe in die Hand nehmen für den Fall, dass deeskalieren nicht funktioniert.
Ja, so. Genau, das ist es auf jeden Fall. Also ich würde mit Sicherheit heute nicht mehr den ersten Schlag ausführen. Das würde ich nicht mehr machen. Aber das hat auch lange Jahre gebraucht, bis ich mich von diesem Verhalten abgewendet habe. Das ist auch irgendwie tatsächlich in Beziehungen mit reingegangen am Anfang noch. Jetzt hatte ich natürlich auch das Pech, sage ich jetzt mal, dass ich einen Partner hatte, als ich ein bisschen älter geworden bin, der da auch in die Richtung gegangen ist. Das heißt, das hat sich da ein bisschen fortgeführt. Und ich bin wirklich erst, ich sag mal so mit Mitte 20, bin ich erst bewusst mit dem Thema umgegangen und habe gelernt, das runterzufahren und Aggressionen auch nicht mehr nach außen zu geben.
Mhm.
Ja, ich bin halt verbal relativ aggressiv inzwischen, also das heißt, ich bin laut, ich bin, ja, ich sag mal mehr so der Angreifertyp eben in der Stimme. Ja, mhm. Ich laufe auch mit Kopf hoch und gerade und mache mich da nicht in diese Opfergestalt oder sowas. Also ich bringe mich jetzt nicht in so eine Situation, wo andere von nur der Optik her darauf schließen könnten, oh, die hat Angst irgendwie. Mache ich nicht. Ja, aber innerlich geht mir die Pumpe. Das ist nicht mehr so, dass ich da irgendwie so entspannt irgendwo langlaufe, sondern es ist tatsächlich so, dass mich das anspannt und ich dann, also ja, wie gesagt, einen Schlüssel in die Hand nehme zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber...
Entschuldigung. Ich hab mich gerade tatsächlich gefragt, wie nimmst du den Schlüssel in die Hand? Aber wir wollen ja nicht unbedingt Anleitungen geben, oder?
Nee, das machen wir jetzt nicht, genau. Also das reicht mal so als Aussage. Ich denke, Fantasie hast du wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Um dann drüber nachzudenken, genau. Ich bin, glaube ich, auch einer der seltenen, oder damals war ich das wahrscheinlich, eins der seltenen Mädchen, die mit der Faust geschlagen haben. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einen Bruder, ich war und bin unter Jungs groß geworden auch. Und da lernt man ja ein bisschen was. Ja, zwangsläufig. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war eine Situation, die mir passiert ist, als ich schon, ich weiß gar nicht mehr, Ende 20 oder sowas war. Da bin ich in einer Stadt gewesen und habe halt eine Gruppe von jungen Menschen, also ich sage jetzt mal, das kann alles von Jugendlichen bis leicht über Erwachsen gewesen sein. Und die haben sich komplett auf einen eingeschworen und haben den komplett zusammengetreten. Also der lag auf dem Boden, der hat geschrien und er hat sich versucht zu wehren und es ging nicht. Ich stand so ungefähr... 30, 40 Meter entfernt, als ich das wahrgenommen habe, Handy raus, habe die Polizei gerufen und habe gesagt, die hauen den hier komplett zusammen, ihr müsst euch beeilen.
Ja.
Das hat ewig gedauert, bis die da waren. Und das fand ich besonders schlimm. Ich bin dann bei dieser Gruppe in sicherer Entfernung geblieben.
Wo war das? Wo war das?
Das war in Dortmund.
In Dortmund, okay.
Ja. Und also aber auch in der Innenstadt. Also jetzt gar nicht so, dass man denken würde, das nächste Polizeipräsidium ist irgendwie sonst wie weit weg. Also das ist alles in Laufnähe, sage ich mal. Ist ja jetzt keine große Stadt wie Berlin. Und ja, also es hat wirklich sehr lange gedauert dafür, dass ich gesagt habe, da gehen mehrere auf einen und der liegt auf dem Boden und versucht sich noch irgendwie zu wehren. Ja. Mhm. Und das fand ich halt besonders schlimm. Entschuldigung, wir hatten vorhin ja gerade mal gehört von irgendjemandem, ach so, ja, das war der so wichtig war, genau, wir hätten ja so viele Polizisten.
Ja.
Ja, das mag sein, das weiß ich nicht, ich kenne die Statistiken nicht. Was ich aber wahrnehme ist, dass ich sehe die nicht.
Ja, das ist, da hatte ich ja auch schon gesagt, ich habe auf einer Zugfahrt einen hochrangigen Polizisten kennengelernt aus Berlin. Der mir eben erzählt, also der auch ausbildet und solche Dinge tut, und der mir eben erzählt hat, dass das größte Problem im Moment wäre, dass die jungen Polizisten, also der Nachwuchs, nicht mehr auf die Straße will, sondern dass sie alles dafür tun würden, möglichst schnell so einen ganz normalen 8-Stunden-Tag ohne Schichtdienst in sicheren verbeamteten Verhältnissen zu bekommen.
Ja, verstehe ich auch.
Ja, absolut, absolut, absolut. Aber es ist natürlich ein Problem, dass wir als Gesellschaft nicht kennen. Also wenn ich mit dem Mann nicht gesprochen hätte, der war auch in Zivil, also ich wusste gar nicht, dass er Polizist ist, man kommt so vom Hölzchen auf Stöckchen, wenn man so 5 Stunden im Zug sitzt halt. Wenn ich mit dem Mann nicht gesprochen hätte, ich hätte im Leben nicht bemerkt, dass es da offensichtlich ein Problem gibt. Und das, nicht nur das ist das Problem, sondern auch, der hat auch noch ein paar andere Sachen erzählt, das sind soziokulturelle, strukturelle Probleme innerhalb der Polizei, die offensichtlich auch damit zusammenhängt, dass zweitklassige Vorgesetzte natürlich nur zweit- und drittklassige Leute befördern. Das hast du aber in jedem Unternehmen, und warum soll man das nicht auch in der Polizei haben?
Richtig. Aber, also ich kenne auch jemanden, der Polizist ist, also heute nicht mehr, aber ich kannte den mal, und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass der sich seine Schutzweste, die muss der sich selber kaufen.
Ja, das ist überhaupt ein unglaublicher Witz, wie wir mit den Leuten umgehen, denen wir vor allen Dingen auch noch das Gewaltmonopol übertragen
Richtig.
Haben. Also das ist, Das ist dann die komplett andere Baustelle. Ne? Also, dass die viel zu wenig Geld verdienen, dass die viel zu wenig Privilegien genießen. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, ja.
Ganz genau.
Also, die haben bisweilen so wenig Einkommen, dass die natürlich korrupt sind.
Ja,
wenn du nur 1500 Euro im Monat hast, da sind 5000 für dich viel Geld.
Ja, logisch.
Und dem musst du auch erstmal widerstehen können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht jedem gelingt.
Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Natürlich. Aber widerstehen bringt mir gerade den nächsten Gedankengang nochmal zu dem Thema zurück, zu dem eigentlichen, nämlich mit den Situationen, in denen man tatsächlich ja dann vielleicht mal auf Gewalt stößt. Was mir oft aufgefallen ist, wenn ich in solchen Situationen war, wie gesagt, wo ich mich dann erstmal groß gemacht habe und laut, und ich war der Erste, der aktiv geworden ist, es ist unheimlich schwierig, da wieder rauszukommen. Jetzt war vorhin die Frage gestellt worden von dir nochmal, was können wir tun, um das überhaupt zu unterbinden irgendwie, also damit es überhaupt nicht dazu kommt. Und jetzt wurde auch schon mehrfach von anderen Leuten gesagt, naja, das liegt sicherlich auch viel am sozialen Umfeld und so weiter. Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht, dass es rein am sozialen Umfeld liegt, weil gerade bei dem aktuellen Täter, über den ihr eigentlich jetzt heute eben euer Thema aufgezogen habt, der kommt ja anscheinend aus einem guten Haus.
Naja, es heißt in der Zeitung, der Vater sei Jurist und dieser Junge sei noch nie auffällig geworden. Ne? Also
ja.
Das heißt, möglicherweise hat er jeden Tag einen zusammengeschlagen und ist nie erwischt worden.
Ja, genau.
Man weiß es halt nicht, ob der wirklich aus einem intakten Umfeld kommt. Man weiß auch nicht, wie der Jurist, an dem alle festmachen oder festzumachen versuchen, dass er aus geordneten Verhältnissen kommt. Man weiß auch nicht, wie der mit seiner Familie umgeht.
Also nee, das ist halt natürlich alles richtig. Ja, spekulativ.
Stimmt.
Ja, man neigt natürlich. Ja, das ist. Ja,
man neigt
das
natürlich, ist klar. Also,
man
Jurist ist klassischer Bürgertumsberuf.
Genau.
Da ist ja Zucht, Ordnung, Disziplin, Sekundärtugenden vorhanden und sowas.
Genau. Gut, aber letztlich kann ich ja zumindest von mir sagen, dass ich aus einem einigermaßen vernünftigen Haus kam. Also, wenn man jetzt das mal eben vielleicht nochmal in Anführungsstrichen betrachtet, dass der Vater zugeschlagen hat. Ja, das ist, wie gesagt, eine Sache, weiß ich nicht, die kann man sicherlich so oder so werten. Aber bei uns wurde ganz normal natürlich, die Eltern haben sich gekümmert, es wurde sich um die Kinder gesorgt, dass wenn irgendwelche schulischen Geschichten waren, es wurde unterstützt und all so ein Schnickschnack. Also es war nicht so, dass wir Schlüsselkinder waren und wir mussten machen, was wir für richtig hielten, sondern es wurde, also Erziehung hat stattgefunden. Ja, ich merke es ja auch heute. Ich merke das ja, dass die Erziehung irgendwo gefruchtet hat, weil sonst wäre ich heute, glaube ich, kein vernünftiger Mensch. Aber trotzdem ist das ja hochgekommen. Und ich glaube auch, dass das schulische Umfeld mit Sicherheit der massivste oder ja der größte Bereich ist, in dem solche Einflüsse stattfinden, wo auch das Zuhause eben nicht mehr unbedingt ganz so dagegen wirken kann.
Interessanterweise hat ein Bekannter von mir gesagt, dass er den Eindruck hat, dass diese Übergriffe, also wo so Halbstarke dann irgendwie irgendwelche arglosen Menschen halb totschlagen, mit Schulferien korrelieren. Wo du Schule sagst, fiel mir das ein. Vielleicht kann das ja mal irgendwer, der oder die gerade zuhört, als Hausaufgabe recherchieren und dann mal hier durchläuten und gucken, ob es tatsächlich mit Schulferien korreliert.
Was die sich unterjährig in ihrem Schulalltag an Prügel gegenseitig zustecken, ist dann in den Ferien natürlich nicht da. Da müssen sie sich andere suchen.
Zumindest eine plausible Theorie. Ne?
Also könnte man jetzt so salopp meinen. Ne? Und das Problem ist aber, glaube ich, dass es geht ja auch unheimlich Adrenalin raus aus dir. Ne? Das heißt, du kommst in die Situation und dein Herz pumpt und du denkst ja, du bist Superman und kannst alles. Ja? Wow. Und diese Beschreibung vorher von unserem wichtigen Menschen deiner Leitung, von wegen, ja, ich muss es dann so machen und ich muss es dann so machen, das funktioniert doch nicht mehr. Das ist doch Quatsch. Das ist schön.
Wir sind dann leider nicht mehr dazu gekommen. Also das waren halt alles Handlungsstrategien, also die er geschildert hat, die funktionieren, wenn du einen Einzelnen vor dir hast.
Richtig. Aber nicht in der Gruppe. Genau.
Und das Problem ist ja, dass solche, also ich habe das Gefühl, man mag mich da korrigieren, aber ich habe das Gefühl, dass solche Übergriffe mittlerweile ausschließlich von Gruppen von Menschen begangen werden, also dass es mindestens zwei anwesend sind.
Ja, ist ja auch normal. Zu zweit sind wir stärker. Zu dritt und zu viert ist noch besser. Ich meine, alleine gehe ich doch das Risiko ein, dass mein Gegenüber, was ich mir ausgesucht habe, vielleicht doch nicht so schwach ist.
Ja.
Ja, habe ich einen zweiten dabei, gibt der dem noch eins irgendwie zwischen die Beine, was auch immer, und schon haben die zwei halt gewonnen. Klar machen die das lieber zu zweit. Und ich sag mal, dieses Bandentum, also dieses sich zusammenfassen zu irgendwelchen Klicken, das hatte ich, also ist zumindest auch mein Empfinden. Ich weiß nicht, erinner du dich mal an deine Schulzeit und ich mich an meine und dann vergleich das mit dem, was du heute wahrnimmst, das hat auch zugenommen. Denke ich.
Die Schwere, also das sagen ja auch alle Zahlen, die man so sich raussuchen kann. Die Verbrechensraten sinken. Ja, also die Welt wird sicherer.
Genau.
Die Welt wird tatsächlich sicherer, auch wenn natürlich insbesondere konservative Innenpolitiker das gerne verleugnen, weil sie natürlich ihre feuchten autoritären Träume durchgesetzt sehen wollen.
Genau.
Aber es ist tatsächlich so, dass die Verbrechensraten sinken und zwar kontinuierlich seit vielen Jahren. Die Schwere der Übergriffe nimmt aber zu.
Gelesen. Und es ist mit Sicherheit nicht so einfach, da dann zu reagieren. Und ich habe heute, glaube ich, war es irgendwie auf Radio 1 noch irgendwie mir irgendein Dings angehört. Da hat irgendjemand einen Kommentar zu diesem Vorfall abgegeben und sagte dann dabei, und ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nicht gesehen im Fernsehen, aber dass da wohl in der Ecke noch von diesem Video zu sehen ist, dass da auch ein Müllmann in der Ecke stand.
Ja, ein Müllmann, der hat einen Papierkorb geleert und ist gegangen.
Genau. So, ja, jetzt dem wurde dann in diesem Kommentar mehr oder weniger der Vorwurf gemacht, dass der nicht reingegriffen hat und geholfen hat. Jetzt weiß man ja nicht, was das für ein Müllmann war, aber der war vielleicht eben auch nicht mehr so der Jüngste, vielleicht auch nicht der Kräftigste. Was macht so ein Mensch? Der kriegt doch selber Angst. Und dann geht er natürlich weg. Rein theoretisch hätte er erstmal logischerweise Hilfe rufen können. Mhm. Ja? Das weiß man aber nicht, ob er das gemacht hat oder nicht. Aber da zu sagen, wenn jemand weggeht, das ist ein feiges Schwein oder sowas, das kann ich, also das würde ich mir nicht erlauben.
Es ist zumindest, das ist ein Straftatbestand, oder? Unterlassene
Hilfeleistung. Ja, Hilfeleistung, natürlich. Die Frage ist aber, wie? Und das ist ja auch deine Frage, die du gestellt hast. Wie muss man damit umgehen? Und ich würde bei jedem verstehen, wenn der sagt, also wie gesagt, auch als Mann, jetzt nicht nur logischerweise als Frau, ich gehe nicht dazwischen, das ist mir zu gefährlich, ich rufe die Polizei. Und ich meine, das werden mit Sicherheit viele machen, oder nicht?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich kann das tatsächlich nicht beurteilen, aber was nutzt es, die Polizei zu rufen, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat wie du?
Ja, bloß, man muss es ja trotzdem machen.
Ja.
Gar nicht helfen ist, und das hat ja auch was damit zu tun, ich meine, im Normalfall hat man ja selber das Gefühl, scheiße, du willst dem irgendwie helfen, was machst du denn jetzt? Ich meine, man fühlt ja sofort mit dem Opfer, was da auf dem Boden liegt irgendwie und will helfen. So, selbst wenn man jetzt also wüsste, okay, die Polizei kann nicht in 3 Minuten da sein, sondern es braucht vielleicht 10 oder 15, dann habe ich aber trotzdem auch was getan für mein Gewissen.
Ja.
Ich muss ja damit leben, wenn ich da weggehe und dem nicht helfe. Und dann lese ich vielleicht hinterher am nächsten Tag in der Zeitung, da und da in Dortmund in der Innenstadt ist ein junger Mann zu Tode geprügelt worden. Ja, danke. Da habe ich ja viel gewonnen für den Rest meines Lebens.
Mhm.
Ja, deswegen, ich denke, tun werden das bestimmt viele. Die Frage ist, wie hilfreich das eben ist, weil, ja, nochmal der Punkt, es hat sehr lange gebraucht, in der Tat. Also ich stand bestimmt 10 Minuten darum, bevor die gekommen sind.
Weißt du, was aus dem Opfer geworden ist?
Nee, Nee. Ich habe noch gefragt, ob ich da bleiben soll. Soll ich irgendwas an Zeugenaussage machen oder sonst irgendwie? Nee, Sie können gehen. Na dann. Bin ich gegangen.
Tja.
Ja. Also die hatten meine Handynummer. Ich weiß nicht. Hätten sie ja jederzeit auch nochmal anrufen können. Es ist nichts passiert daraus. Also ich weiß nicht, was da abgelaufen ist.
Was ich ganz interessant finde, ist, also sowohl Raphael, also vorhin, als auch du, haben mehr oder weniger explizit Frustration als Ursache für solche Ausbrüche benannt. Was ich auch ganz interessant finde, ist, also so dann auch über den Umweg Schule, ne, also über den Umweg Schulferien, diese ganzen Amokläufe, die es so gibt, die passieren immer an Schulen. Und die Gründe dafür sind in der Regel Frustration.
Also
haben wir irgendwo in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren haben wir irgendwie verlernt oder haben wir was machen wir falsch, dass wir Leute offensichtlich stärker frustrieren, als das früher noch der Fall war?
Ich würde nicht sagen, dass das so ist, dass wir was falsch machen oder dass wir uns irgendwie verändert haben. Ich glaube, also zum einen, ja oder nein, falsch, ich fange mal anders an.
Ja, gerne.
Stopp. Also zum einen glaube ich, dass wir einfach wesentlich mehr wahrnehmen an solchen Fällen, weil sich einfach die Medien inzwischen sehr viel verbreitert haben. Also das heißt, ich habe heute nicht mehr nur noch die Tageszeitung, wo dann irgendwo in der lokalen Kolumne irgendwo unten drunter noch was steht, von wegen, da ist ein Jugendlicher verletzt worden, sondern ich habe Internet, ich habe Handy mit dem Internet, ich bin in der Firma mit einem Computer irgendwie am Netz dran. Also das heißt, ich habe ja...
einen Videomitschnitt.
Genau, ich habe also quasi eine mediale Flut, die mir also quasi alles das gibt, was ich gar nicht unbedingt sehen möchte. Das heißt, ich denke, also eine Sache ist bestimmt, dass wir mehr wahrnehmen, dass es aber nicht unbedingt mehr geworden ist, sondern dass es früher, als wir klein waren zum Beispiel, auch schon so war und es wurde eben nur nicht so stark wahrgenommen, ne, weil das eben nicht so stark verbreitet worden ist. Der Punkt, warum das immer an Schulen passiert, ist, denke ich, also hört sich jetzt so laienpsychologisch an, aber ich denke, das hat wirklich was damit zu tun. Gerade wenn die ganzen Kids in der Pubertät sind, ich meine, weiß ich nicht, es gibt da welche, die sind echt arme Schweine, so rein, was das Selbstwertgefühl angeht. So, und jetzt sitzen die in so einer Klasse und werden da auch noch vielleicht total niedergemacht. Hatten wir auch. Also wir hatten auch unseren Klassendeppen, ganz klar. Der wurde natürlich komplett getriezt, was das Zeug hält.
Klar, ja, aber der ist hinterher nicht wiedergekommen, hat rumgeballert. Ne? Oder,
nee,
oder
ja
in den
jeder.
Ferien dann einen zusammengeschlagen.
Eine bestimmte mentale, Schwäche muss sicherlich bei solchen Sachen auch schon dabei sein, weil ich denke, oder emotionale Schwäche, ich weiß nicht genau, woher das wirklich kommt. Das trifft sicherlich natürlich nur auf eine Handvoll Jugendlicher zu, dass das dann auch zu solchen Exzessen führt, dass man da Amok läuft. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Auslöser sein kann, weil die ganzen Schlägereien sind vielleicht ja auch nur Vorstufen zum Amoklaufen. Ich meine,
steile These.
Ja, könnte man vermuten, ich weiß es ja nicht. Die können sich jetzt, weil sie sich trauen, auf jemand anders einzuschlagen oder weil sie der Meinung sind, sie müssen das machen, arbeiten die ihren Frust und ihren Stress an den anderen Leuten ab. So, das macht der Amok läuft im Normalfall nicht. Wenn man sich mal anguckt, was das für Leute sind, die immer so wieder in den Nachrichten erscheinen, wo dann erzählt wird, was hat denn dieser Mensch für ein Profil gehabt? Ganz ruhig, in sich gekehrt, zu Hause und irgendwie wenig Freunde und so weiter. Ja, so der Mensch, der generell eher, ich sag mal, ein bisschen geduckt durch die Welt geht.
Stimmt, ein Schläger hat noch nie einen Amoklauf gemacht.
Nee, das gab's nicht. Und ich denke, dass das dann bei denen einfach das Fass zum Überlaufen bringt, wo andere sich eben, ja wie gesagt, ihren Druck dadurch abbauen, dass sie eben hergehen und andere verprügeln. Aber ist, wie gesagt, Laienpsychologie.
Ob das ja, aber das ist zumindest klingt's plausibel und Plausibilität ist doch schon mal was.
Jetzt muss man nur noch wissen, was macht man dagegen? Und das, glaube ich, kann dir keiner beantworten.
Gegen die Frustration, also zur Eindämmung im Vorfeld oder was macht man dagegen, dass es überhaupt zu solchen Ausbrüchen lokal, sage ich mal, kommt? Weil ich meine, wenn ich mir das überlege, ja, es ist auf einer U-Bahn-Station passiert. Ja.
Richtig.
Ich frage mich, ich lebe ja nun in Berlin und ich frage mich wirklich, was ist das eigentlich für eine Stadt beziehungsweise was ist das für ein Senat oder für eine Landesregierung, die es noch nicht mal schafft, auf einer U-Bahn-Station für Ruhe zu sorgen?
Das ist richtig.
Das ist grotesk. Das ist eigentlich müsste man sämtliche Politiker dieser Stadt an der Nase durch die U-Bahn-Stationen schleifen, bis sie begriffen haben, dass da Personal hingehört.
Ja, oder einfach mal so eine Woche lang einfach nur öffentliche fahren lassen.
Ja gut,
so.
Das geht ja nicht.
Nein, natürlich geht das nicht, aber das würde schon reichen. Ich habe weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, als ich angerufen habe, wurde ich gefragt, bla bla, und dann habe ich auch gesagt, ich habe 10 Jahre in Berlin gelebt.
Ah, ja.
Ich habe aber Gott sei Dank nur in Lichtenrade gelebt. Tempelhof, schön entspannt. Na, da passiert nicht viel.
Naja, so. Ich wohne auch in Tempelhof und mir ist kürzlich in der U-Bahn Prügel angedroht worden.
Okay. Wie hast du dich verhalten?
Ich bin ausgestiegen.
Okay, Glück gehabt, dass du dann gerade raus konntest.
Ja.
Was hättest du sonst gemacht?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, also ich hab schon einen Adrenalinschub gekriegt. Ich vermute mal, dass ich mich mit dem geschlagen hätte.
Ja.
Also da hätte ich es wahrscheinlich drauf ankommen lassen, weil ich sowieso auch in dem Moment auch die Schnauze voll hatte von diesen ganzen Agro-Spacken, die da unterwegs waren. Also das ist halt einfach, manchmal sitzt du wirklich in der U-Bahn und denkst du, sag mal, ey, sind hier eigentlich nur Leute, existieren in dieser Stadt nur noch Leute, die niemals Sozialisation erfahren haben oder sowas?
Könnte man meinen, oder?
Ja, es ist streckenweise wirklich katastrophal, ja.
Ja, aber ich glaube, das hat auch tatsächlich was damit zu tun, weil die sich leisten können, fahren dann mit dem Auto.
Ja, sicher.
Die BVG sind, fahren Fahrrad.
Die BVG hier in Berlin, also die Berliner Verkehrsbetriebe, sind der beste Grund, Auto zu fahren.
Absolut. Bin ich 10 Jahre lang nur Auto gefahren. Ich habe es natürlich am Anfang mal so zwei, dreimal versucht und habe gedacht, danke. Bei den Gestalten, nee, lieber nicht. Habe ich mir dann geschenkt und bin dann halt nur noch Auto gefahren. Aber ja, aber das ist doch sowas. Und ich meine, dann sammelt sich natürlich so ein bisschen, wie sagt man, der Bodensatz. Und leider auch natürlich dann so junge Menschen wie irgendwelche Schüler und Studenten, denen es nicht anders irgendwie möglich ist. Ja, oder dann wieder Ältere, die nicht mehr Auto fahren können. Und das sind genau die Zielgruppen eigentlich. Also für
die Opferzielgruppen,
für Opfer, ja. Mhm. Als Opfer, genau. Und ja, also ich, um das nochmal vielleicht jetzt dann aus meiner Sicht zum Abschluss zu bringen, ich würde sagen, das einfachste Hilfsmittel erstmal, um überhaupt nicht unbedingt von vornherein angegriffen zu werden, ist tatsächlich mit einem gewissen und selbst wenn es nur gespielt ist, Selbstbewusstsein sich darzustellen. Also einfach gar nicht erst in diese Opferrolle gehen, nicht körperlich klein machen, nicht so ganz schüchtern nach unten gucken, sich ganz normal verhalten und einfach auch mal vielleicht hingucken, aber eben nicht glotzen, weil das ist ja logischerweise wieder der gegenteilige Effekt. Ja, einfach, ja, okay, ich bin halt auch hier. So. Und ich habe also für mich festgestellt, damit komme ich gut klar. Wie gesagt, innerlich pumpt es trotzdem, aber das funktioniert irgendwie.
Beate, ich danke dir.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0880 5x5 kann ich aber auch elektrisch ansagen, zumindest halb elektrisch. Guck.
Late Line. Kostenlos anrufen. Aus Berlin, aus Bremen und von überall, wo du uns in Deutschland hörst. 0880 5x5.
Gewalt im Alltag ist unser Thema, denn in Berlin ist am Osterwochenende auf einem sehr prominenten U-Bahnhof, nämlich auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße, jemand fast totgetreten worden von einem 18-Jährigen, der aus vermeintlich gutem Hause kommt, also schreiben die Zeitungen, dass er aus gutem Hause kommt, wohlerzogen sei, noch nie aufgefallen sei, auch ganz brav zur Schule gehen würde und niemand kann sich so richtig erklären, wie es denn kommt, dass dieser 18-Jährige dergestalt ausgerastet ist. Er selbst hat angegeben, als er sich dann bei der Polizei gestellt hat, er sei betrunken gewesen und hätte Streit gesucht. 0880, 5x5. Wie erlebt ihr denn Gewalt im Alltag und was denkt ihr, wie kann man sie vermeiden beziehungsweise lokal oder punktuell bekämpfen? Wie geht ihr mit Gewalt um, wenn ihr sie denn erlebt? 0880, 5x5. Und weil Beate gerade über Dortmund gesprochen hat, wo sie beobachtet hat, wie jemand zusammengeschlagen wurde, ist doch jetzt einfach mal der Piet dran aus Dortmund. Hallo Piet.
Hallo, guten Abend.
Abend. Piet, wie erlebst du, wie hast du Gewalt erlebt? Also du hast im Sicherheitsdienst gearbeitet, lese ich.
Ja, sicher. 14 Jahre in Dortmund in der U-Bahn.
Mhm.
Und am Anfang war das für mich ein ziemlich, also mein Herz ging immer nach oben. Also mein Adrenalinanstoß, der ging nach oben. Wenn ich dann irgendwie welche Attacken gesehen habe, die also grenzwertig waren, wie zum Beispiel Schlägereien oder so, da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, was hast du da für einen Job ausgesucht? Na gut, ich musste das machen. Ich kam damals von der Bundeswehr und habe dringend einen Job gesucht. Ich habe das dann auch gemacht und auch durchgezogen, 14 Jahre lang. Und es wurde ja immer schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. So Grenzbezirke wie in Dortmund hier, zum Beispiel Leopoldstraße, das ist Dortmunder Norden, oder auch im Süden, Dortmund-Hörde, Hörde-Klarenberg, da ist immer so eine Brisanz da drin.
Sind das, das, was man klassischerweise soziale Brennpunkte nennt, oder was? Ich kenne mich in Dortmund nicht aus.
Ja, das das waren sie damals. Heute, Hörde Klamberg und Hörde ist ein bisschen beruhigter. Aber wenn ich dann so Bezirke sehe, wo ich früher gearbeitet habe und heute da als Privatmann aussteige, dann denke ich, mein Gott, Gott sei Dank bist du da nicht mehr in diesem Job. Ne? Das wird ja immer schlimmer, teilweise an Bahnhöfen. Wir mussten damals mit ein oder zwei Leuten durch die Gegend laufen. Jetzt sind sie schon mittlerweile mit vier Leuten unterwegs an einigen Bahnhöfen. Aber was ich damit sagen will, ist, die Medien bzw. die Kameras, die das alles aufzeichnen, ne, das war schon damals so. Bloß damals hat man keine Kameras gehabt. Ne? Die Presse nimmt die Filmaufnahmen und stellt sie dann ins Fernsehen. Das war damals aber auch schon ziemlich hart.
Da gab's das heißt, Leute, zu deiner Zeit sind genauso Leuten die Schädel eingetreten worden, nur keiner hat es berichtet, weil es keine Bilder gab?
Richtig. Mir hat man auch schon was auf die Birne gekloppt, aber frag nicht wie. Als Sicherheitsmann. Die Polizei kam, wir hatten damals Funkgeräte dabei. Und dann haben wir eben die Notruftaste am Funkgerät gedrückt und dann die Polizei war immer ganz fair zu uns oder auch rechtzeitig da. Und was nützt ihr das, ne? Die haben keinen Respekt gehabt, die Leute. Und aber ich habe versucht immer, die Leute, die zu schützen, die im Nachteil waren, beziehungsweise wo es dann zu so zu solchen Tätigkeiten kam, ne?
Ich behaupte ja, dass, also in Berlin gibt es an den U-Bahn-Stationen praktisch kein Personal. Ja, da laufen so versprengte Sicherheitsteams mal rum, aber die sind praktisch nicht vorhanden. Ich behaupte ja, dass wenn an allen U-Bahnhöfen Personal wäre, dass solche Übergriffe dann nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten stattfinden würden, oder zumindest seltener, als sie heute stattfinden.
Ich glaube, die haben doch ein ziemlich großes Netz. Die U-Bahn in Berlin ist ja. Die sind dreimal so groß oder viermal so groß wie hier in Dortmund.
Ja, muss man halt Geld in die Hand nehmen, ne? Um das Personal dahin zu stellen. Also das
würde ich auch der BVG, glaube ich, heißt.
BVG die, heißt das, genau.
Würde ich den empfehlen. Also es gibt ja auch genug.
Also du meinst, das würde helfen, wenn man da uniformiertes Personal
Präsenz
hinstellt?
Präsenz zeigen, hundertprozentig. Mit allem, was man zur Verfügung hat, auch mit Schäferhunden. Wir hatten ja damals auch Schäferhunde, bloß die wurden nicht gut genug trainiert. Dann wurde das abgeschafft und dann waren wir dann mit zwei Mann unterwegs. Das hat ja auch nicht richtig was gebracht. Ja, was heißt nicht richtig? Es ist ja nicht so ganz, man kann das ja nicht vergleichen, Dortmund und Berlin. Berlin ist eine Stadt, die viermal so groß ist wie Dortmund. Ne? Aber Präsenz zeigen ist doch schon das A und O. Kameras, ja gut, dann kann man das im Fernsehen zeigen, aber die Leute sind dann trotzdem weg, obwohl man jetzt die beiden da oder den einen da identifiziert hat. Ne? Aber Präsenz, einfach mal drei, vier Leute pro zwei, also wir hatten damals zwei Höfe zu überwachen mit zwei Mann und dann geht das schon in Berlin. Die Präsenz muss da sein. Man muss den Leuten auch das Gefühl vermitteln, sie sind nicht alleine auf dem Bahnsteig. Ne? Dass mal alle fünf Minuten da einer durchläuft und nachguckt, was da Sache ist. Da musst du die BVG auch Geld dafür da haben.
Ja, denke ich allerdings auch. Und
Berlin ist doch eine große Stadt, mein Gott.
Ja, ne,
Berlin möchte gesagt, auch nicht dauernd deswegen in den Schlagzeilen stehen, genauso wie München zum Beispiel.
Ja, und wir haben eben, wir können es uns leisten, habe ich ja eben schon mal gesagt, wir können uns 100 Milliarden Euro Steuerhinterziehung im Jahr leisten, in der gesamten Bundesrepublik. Ich denke aber mal, dass ein guter Teil davon auch in Berlin stattfindet. Und wenn wir uns das leisten können, dann werden wir uns ja wohl Personal auf der U-Bahn leisten können, denke ich mir mal.
Und vor allen Dingen auch die Leute dann anschulen, also beziehungsweise lernen, dass die begreifen, was sie überhaupt machen. Nicht da Leute hinstellen, die sagen, oh Gott, ne, da kommt einer auf mich zu, ne, dann hau ich mal lieber selber ab, ruf dann danach die Polizei, dass da einer liegt. Dann müssen diese Sicherheitskräfte auch schon mal durchgreifen können.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Also Sicherheitskräfte, das sehe ich auch, also zumindest hier so die Pförtner, die ich so Tag ein, Tag aus wahrnehme, das sind ja alles Dumping, die arbeiten ja alle zu Dumpinglöhnen. Von irgendwie hier bei uns in der Region irgendwas, was weiß ich, zwischen 5 und 7 Euro, also 7 Euro wäre da wahrscheinlich schon sehr viel. Und ich frage mich auch immer, würde ich, wenn ich 5,80 Euro oder sowas pro Stunde bekomme und noch, obwohl ich arbeiten gehe, beim Sozialamt betteln gehen müsste, würde ich mich einem Angreifer tatsächlich in den Weg stellen. Würde
ja, du musst dich ja verteidigen können. Irgendwie, irgendwann. Wachmänner sind ja Wach, die die Gebäude beschützen bzw. überwachen. Das sind ja richtige Securities, die in U-Bahn für Ruhe sorgen sollen. Die müssen dann auch richtig auftreten können. Die dürfen nicht da, ja hallo, du darfst den aber nicht da irgendwie zusammenschlagen. Die müssen dann richtig konsequent da durchgreifen und sagen, das gibt es nicht. Wir werden dann eine Personalie feststellen und dann gibt's hier nichts mehr. Wachmänner, das sind so Leute, die Gebäude bewachen. Ne? Die laufen dann alle 3 Stunden rum und gucken, ob da ein Fenster eingeschlagen ist oder so. Nicht, dass ich jetzt Ärger kriege mit den Wachleuten. Die machen auch ihren guten Job. Aber da musst du Nervenstärke zeigen, zum Beispiel jetzt in der U-Bahn, dass du zeigst, dass du da zu Hause bist, dass du der Herr bist in dieser U-Bahn. Du musst dir das immer sagen, das ist meine U-Bahn. Hier hast du nichts zu suchen, wenn du Ärger machst. Ansonsten, wenn du Ärger machst, fliegst du raus. Ganz konsequent. Oder ich rufe die Polizei, dann wirst du festgenommen und dies und das. Aber das kann nicht funktionieren, wenn da zu wenig Security-Leute rumlaufen. Das Berliner Netz ist so groß, die Berliner U-Bahn ist so groß, da müssten die 50-80% mehr aufstocken, die Leute da in Dortmund hat sich das, glaube ich, ein bisschen gebessert, ich weiß nicht. Also ich bin manchmal richtig traurig darüber, wenn ich den Bahnhof Brückmannplatz zum Beispiel aussteige hier in Dortmund und dann gucke, wie es da aussieht. Also ich habe das damals alleine besser im Griff gehabt, als jetzt, wie es da jetzt aussieht. Also es ist katastrophal.
Woher kommt das? Also was hat sich verändert in den Jahren? Also was hat sich in der Gesellschaft verändert in den Jahren?
Ja, Gesellschaft hat sich das mit Arbeitslosigkeit. Auch viele in der Nordstadt. Ich weiß nicht, ob ihr das so gehört habt, hier in der Nordstadt mit Armut.
Nee. Dortmund habe ich halt einfach nicht auf dem Schirm. Also ich komme zwar aus Nordrhein-Westfalen gebürtig, aber ich lebe halt eben in Berlin. Also von da.
Ich will jetzt nicht schimpfen auf die Ausländer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die sind da eingefallen, haben dann günstige Wohnungsmöglichkeiten gesucht. Und ja gut, die Wohnungseigentümer, also die Vermieter, die haben dann gemerkt, das geht hier nicht, die bezahlen keine Miete und so. Und dann werden die auch aggressiv, weil sie keine andere Arbeit gekriegt haben, keine Arbeit bekommen haben und dann werden die auch aggressiv. Die wollen ja auch zusehen, dass sie überleben. Ne?
Ist das tatsächlich eine wachsende Unterschicht, die wir haben, ne?
Ja.
Und die wehrt sich? Kann man das so nennen?
Die wehrt sich, ja. Die wehrt sich, die haben ja kein Geld. Was sollen die machen? Die betteln, die klauen, die überfallen. Was sollen sie dann machen? Die kommen hier nach Deutschland und versuchen hier ihr Glück. Und dann merken sie, es geht nicht. Und dann sind eben die Leute dran, die sie überfallen können, beziehungsweise betrügen und beklauen können. Das ist, da beißt sich der Hund in den Schwanz irgendwie, ne? Weil den Leuten wird ja auch nicht geholfen hier. Die Leute, die aus Bulgarien, Rumänien und irgendwo aus dem Ausland kommen, die versuchen ja hier ihr neues Glück aufzubauen. Und wenn denen nicht geholfen wird, ja gut, dann müssen sie auf andere Mittel, die aus ihrem Lande, wo sie es nicht anders kennen, dann wird geklaut, dann wird überfallen und
aber was ganz interessant ist, dass, also das ist jetzt so meine Wahrnehmung, das mag in der Realität anders aussehen, aber meine Wahrnehmung ist, dass sich das in etwa die Waage hält, also dass gar nicht mal so verstärkt Ausländer irgendwie gewalttätig werden, so auf U-Bahn-Stationen und andere zusammenschlagen, sondern dass das irgendwie sowohl Ausländer als auch Biodeutsche sind. Also,
das mag sein, aber es gibt doch in jeder Stadt so Grenzbezirke. Ja. Schon mal aufgefallen?
Ja, ja, klar. Hier,
wie in Dortmund am Norden, ich weiß nicht, wo du jetzt wohnst.
Das Problem ist also diese Grenzbezirke, diese sozialen Brennpunkte.
Dann sollte mal irgendwie ein Politiker das anpacken, den Leuten mal irgendwie helfen, beziehungsweise die Leute aussortieren, die auch Straftaten begangen haben. Also ich kann mich jetzt auch nicht da in jeder Situation reinversetzen, wie es den Leuten da geht. Aber es sind doch immer diese Brennpunkte, wo kann man am billigsten wohnen? Ja.
Wenn du nichts hast, ziehst du natürlich dahin, wo es am billigsten ist. Und da sind in der Regel schon Leute, die auch nichts haben. Ne?
Richtig, und das sind die Problempunkte, aber dann gibt es ja auch so Sachen wie zum Beispiel in Berlin. Das ist ja diese Aggressivität, die gab es damals auch schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß heute wird sie dokumentiert, per Kameras, wird im Fernseher gezeigt, ja, und die Leute kriegen einen Riesenschock. Ich weiß nicht, ob das auch. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte sowas nicht so oft im Fernsehen zeigen. Man sollte nur dagegen.
Ja, wenn du weißt, dass du in die Glotze kommst mit sowas, dann wirst du es erst recht tun.
Ja, richtig.
Das ist so ein Problem.
Du
das
hast
kennt
mir
man,
das jetzt aus dem Wort. Ja,
kennt man von Selbstmördern. Ne? Das kennt man von Selbstmördern, das kennt man von Brandstiftungen auch ganz gerne. Dass immer dann, wenn berichtet wird, also wenn über einen Selbstmord berichtet wird, richtig, also so ein Zug-Selbstmord, wo sich einer von Zug geworfen hat, gibt es Nachahmungstäter. Wenn über Brandstiftungen berichtet wird, gibt es Nachahmungstäter.
Und wenn die Leute nicht erwischen, dann sagen die noch in ihrem Kreis, hast du mich gestern im Fernsehen gesehen, das war ich. Und das ist eine Clique und die geben sich dann natürlich nicht gegenseitig Preis.
Kann natürlich gut sein, dass das dann auch mit solchen Übergriffen funktioniert, dieses Prinzip.
Richtig, ich finde das jedenfalls ganz schlimm, was da passiert und ich kann nur jedem Bürger empfehlen, wenn jemand sowas sieht, sofort die Polizei anzurufen. In den U-Bahn-Haltestellen gibt es Notrufsäulen oder jeder hat auch ein Handy. Mhm. Wenn sich einer nicht traut, gut, aber wenigstens die Polizei rufen und so lange 50 Meter Abstand halten und versuchen, das zu verfolgen, bis die Polizei eintritt. Es ist keiner irgendwie dafür verpflichtet, dass er jetzt da eingreift und einen auf Superman macht, sondern nur Hilfe holen, Hilfe rufen und die ganze Sache so im Auge behalten. Ja. Also keiner soll hier einen Helden machen. In Gefahr bringen.
Im Zweifelsfall ist es unterlassene Hilfeleistung, ne?
Nein, das stimmt nicht. Wenn du die Polizei gerufen hast, du gibst den Namen an, deinen Namen an und die Haltestelle und so, du brauchst da nicht einzugreifen, weil dein Leib und Leben in Gefahr ist, das brauchst du nicht. Du musst nur Hilfe leisten in dem Moment, wenn es dann prekär wird, dass du die Polizei rufst und das ist dann schon genug. Du brauchst dich selber nicht in Gefahr zu begeben.
Siehst du, wusste ich gar nicht.
Doch, kannst du bei der Polizei nachfragen. Die Polizei wird dir auch das Gleiche bestätigen. Die Polizei wird dir sagen, nee, solange sie da keine Chance drin sehen, den Mann, es sei denn, sie sind natürlich hier Arnold Schwarzenegger oder so, dann klar, aber keiner muss sich da in Gefahr begeben. Sie haben aber die Pflicht, der Polizei Bescheid zu geben oder der diesen Stadtwerken, jetzt zum Beispiel in der U-Bahn, Bescheid zu geben, dass sie das sehen und dann sofort Hilferufe zu leisten. Wie gesagt, Stadtwerke, Polizei, das muss man schon machen. Man darf nicht einfach hier sich umdrehen um Gottes Willen und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dafür ist jeder verpflichtet, Hilfe zu rufen. Man darf sich aber selber nicht in Gefahr begeben. Das muss man nicht und das braucht man auch nicht.
Piet, ich danke dir.
Na?
Eine gute Nacht noch.
Jo, tschüss.
Tschüss. Ihr hört die Late Line und 0880, 5x5 ist unsere Nummer. Das Thema ist Gewalt im Alltag, denn in Berlin ist ein 18-Jähriger durchgedreht und hat jemandem auf dem U-Bahnhof den Schädel eingetreten. Wie erlebt ihr Gewalt in eurem Alltag? Wie geht ihr mit ihr um, wenn ihr sie erlebt? Und was denkt ihr, wie wir sie verhindern können? Sowohl im Vorfeld als auch in dem Moment, wo sie passiert. Und wie sollten wir eigentlich mit Gewalttätern umgehen, wenn sie denn dann gewalttätig geworden sind? Weil was ich sehr beeindruckend fand, sehr erschreckend fand eigentlich, war die Welle der Empörung, die auf einmal hochschwappte, insbesondere aus rechtskonservativen Kreisen, natürlich mal wieder, die Welle der Empörung, die da hochschwappte, dass der Haftrichter den 18-jährigen Täter aus Berlin, nicht in Untersuchungshaft gesteckt hat, sondern ihn nach Hause geschickt hat mit der Auflage, sich dreimal pro Woche bei der Polizei zu melden. 0880, 5x5. Weiter geht's mit Tom aus Dresden. Hallo Tom.
Hallo.
Hallo.
Ja, der Name ist Torben, aber ist egal.
Ach, Torben, entschuldige, ja. Wenn man den kurz ausspricht, klingt's wie Tom. Hallo Torben. Ja,
Torben ist besser. Ja, also ich würde erstmal gerne selber Erfahrungen berichten.
Mach das.
Also ich hatte es bis jetzt zweimal, dass ich im Kneipenviertel in der Neustadt in Dresden, einmal angepöbelt wurde. Das eine Mal auch mit einer abgebrochenen Flasche.
Wow.
Ja, das war schon ziemlich brenzlig.
Wie kommt's? Passt du in irgendein Opferschema?
Würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich meine, ich bin relativ groß, also normal groß. Ich bin relativ stattlich gebaut. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so ein kleines, schmächtiges Wesen. Von daher, ich verhalte mich jetzt nicht irgendwie aggressiv, dass ich die ganze Zeit Straßen durch die Gegend schreie in der Straße. Keine Ahnung. Nee, es war in dem Moment wahrscheinlich einfach mal wieder Alkohol. Und ja, also was ich und ein Kumpel in dem Moment gemacht haben, wir sind einfach gerannt.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte in dem Moment auch keine Lust gehabt, selbst wenn wir da irgendwie großartig in Überzahl gewesen wären, da versuchen zu deeskalierend irgendwie zu wirken und versuchen, auf die Leute einzureden, weil ich glaube, das hätte einfach nichts gebracht. Also ich kann mir Situationen vorstellen, wo es eventuell was bringen kann, noch mit den Leuten zu reden. Aber auch gerade der Fall in Berlin jetzt, so wie ich das Video gesehen habe, der hätte, glaube ich, sagen können, was er will, der hätte dem trotzdem die Flasche in die Ohren gehauen.
Ja, vermute ich auch.
Ja.
Das heißt, okay, er hätte weglaufen können? Oder ja. Er hätte seinerseits ihm ein paar auf die Nase geben können, ne?
Das ist natürlich auch grenzwertig. Ich weiß nicht, in welchem Alkoholisierungszustand der selber war. Weiß ich jetzt nicht. Also ob es dann so eine gute Idee ist, wenn man selber zum Beispiel Alkohol schon getrunken hat, dann sich auch noch da aktiv zu beteiligen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Also ich würde es nicht machen.
Vor allen Dingen hast du ja auch immer noch das Problem, dass es gibt ja so Speed und was weiß ich, was es noch für Amphetamine gibt, die ja sehr, sehr beliebt sind. Und im Zweifelsfall hast du eben einfach einen Typen vor dir, der bis in die Haarspitzen auf Speed ist. Auf den kannst du schießen, der fällt nicht um, sondern kommt weiter auf dich zu.
Ne? Ja.
Also das könnte dir dann im Zweifelsfall auch noch zum Verhängnis werden.
Das ist richtig. Ja, also ich denke, in dem Moment sollte man, also wenn man angepöbelt wird, sollte man halt einfach wirklich versuchen, dass man noch wegkommt.
Mhm.
Ich denke, das ist so die einzige Möglichkeit. Ja, wenn man halt in einer größeren Gruppe ist, dann versuchen halt das irgendwie zu nutzen. Also das hatte ich halt auch schon ein paar Mal, wenn halt irgendwie man so in Zweiergruppen eine Straße langläuft und ich pöbel einer an und dann holt man halt mal seine Freunde wieder ran, dann steht man da halt so, ach, dann hat sich die Sache auch erledigt. Also ich denke, das ist auch noch ein guter Weg, aber die Möglichkeit hat man natürlich nicht immer. Also eher selten.
Ja.
Aber halt auch dann jetzt nicht sagen, ja, wir sind jetzt mehr, jetzt machen wir euch fertig, sondern halt einfach zu sagen, ja kommt, lasst doch mal und geht mal nach Hause. Also dann auf jeden Fall halt auch da passiv bleiben.
Ist das zivilisatorische Überzeugung bei dir? Ist das in dich hinein zivilisiert oder hast du trotzdem Gewaltfantasien, die du nur zu unterdrücken gelernt hast? Also weil ich kenne das so aus eigener Beobachtung. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und da ist wieder so ein aggressives Rudel Heranwachsender, sitze ich da und male mir aus, wie ich die zerlege. Was mir natürlich nicht gelingt, weil dazu bin ich viel zu schwach und zu feige. Also wahrscheinlich muss man mir auf die Nase hauen, dann fange ich an zu heulen und dann ist die Sache auch gegessen. Aber diese Gewaltfantasien habe ich trotzdem. Hast du die auch? Du klingst nicht so.
Nee, eigentlich, also jetzt wirklich so exzessiv, wie du das manchmal beschreibst, eigentlich nicht.
Hm.
Muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt so, dass ich mir auch manchmal denke, ja, ist jetzt gut. Wir wissen jetzt, was du gestern wieder getrunken hast. Gestern Abend ist in Ordnung. Das weiß jetzt auch die ganze Straßenbahn. Jetzt kannst du auch mal wieder die Stimme ein paar Dezibel runterschrauben. Aber ja, da hört es dann auch meistens auf. Also bei mir zumindest.
Wie verhindern wir, dass es überhaupt zu solchen Pöbeleien und Übergriffen kommt?
Also ich finde es, sagen wir mal, fahrlässig, wenn man jetzt schon wieder von Sachen wie Warnschussarrest redet und so ein Blödsinn.
Ja, Konservative wollen bestrafen, was anderes
genau,
verstehen die
genau,
ja
nicht. Genau, nur meine Meinung. Ja. Ich denke, man muss da auf jeden Fall vorher ansetzen und nicht nachher. Also nicht die Strafen erhöhen, sondern halt in Schulen und Elternhäusern einfach die Kinder so heranziehen, dass sie nicht auf diesen Gedanken kommen zu sagen, hey, da sitzt einer, dem haue ich jetzt mal meine Flasche ins Gesicht. Und wenn sie auf diesen Gedanken kommen, dass sie den dann halt nicht wenigstens nicht umsetzen. Ich meine, das ist einfach der Punkt. So blöd das klingt, also ich lasse viel von meinem Frust einfach beim Sport ab.
Mhm.
Muss ich ehrlich sagen. Also ich merke das zum Beispiel auch, ich studiere halt in Semesterferien, wenn ich halt nicht wirklich oft zum Sport gehe, dann bin ich total hibbelig an manchen Tagen, ja, und merke das einfach, dass ich dieses Abreagieren nicht habe. Und wenn ich im Semester dann, also ich gehe zurzeit, gehe ich zweimal die Woche, mache ich Sport und fahre relativ viel Fahrrad. Ich finde, das hilft.
Jetzt müsste man dann halt nur noch alle, idealerweise alle Menschen dazu bringen, viel Sport zu treiben.
Das ist schwierig. Ja gut, aber ich sag mal so, gerade an der Schule sollte das ja möglich sein. Aber zurzeit, wie ich es kenne, ist es halt an manchen Schulen einfach, es wird nicht angeboten. Ja, es sind irgendwie, keine Ahnung.
Ja, oder du hast dann so Donnerstags 9., 10.
Ja,
Stunde,
genau,
wo du dann nicht hingehst.
Oder für 90 Schüler eines Jahrgangs sind irgendwie 30 Plätze frei, weißt du? Ja, da wird ja dann halt nichts, dass jeder da Sport macht. Aber einfach, dass man da also die Programme ausbaut und dass halt wirklich jetzt nicht nur die Leute, die sowieso im Verein Fußball spielen, dann auch noch in der Schule Fußball spielen, sondern dass auch auf die Schüler, die halt jetzt nicht unbedingt so Lust an Sport zeigen. Ich habe früher in der Schule auch keinen Sport gemacht. Ja, zum Beispiel, das ging auch erst später bei mir los. Aber dass auch die Schüler da einfach angezogen werden und sagen, komm, jetzt mach einfach mal was, und ich meine, irgendwann macht es auch Spaß.
Das stimmt. Irgendwann hast du dich dran gewöhnt und dann ist es irgendwie komisch, wenn du es nicht machst.
Jo, genau.
Aber ist denn Schule überhaupt in der Lage, das wieder zu richten, was das Elternhaus längst verkackt hat?
Das kann ich natürlich von meinem persönlichen Standpunkt aus nicht einschätzen, weil mein Elternhaus hat es halt nicht verkackt, ne?
Ja, meinst
aber,
du auch, ja.
Also ich denke, also ich finde gerade im Abi-Jahrgang, also bei mir in der 11. und 12. habe ich so was Gesellschaft angeht, eigentlich relativ viel gelernt und auch so in Geschichte und so weiter und in Gemeinschaftskunde, also was für uns so dieses Sozialkunde oder wie es in anderen Bundesländern heißt, keine Ahnung. Ich finde, da hat man einfach viel über die Gesellschaft, über den ordentlichen Umgang mit Menschen gelernt. Also mir hat das auch eigentlich viel geholfen, viel gebracht. Und ich denke, das ist halt der Punkt, wo die Schule ansetzen kann.
Vorausgesetzt, die Schüler gehen hin.
Also das ist richtig, aber.
Das ist ja noch ein Problem. Das ist, das ist auch so ein bisschen wie so eine, wie heißen diese Puppen, wo eine Puppe drin ist, ne?
Matroschka,
genau.
Ja.
Immer wenn du irgendwie was identifiziert hast, steckt dahinter das nächste Problem.
Ja,
klar kann die Schule es richten, aber geht ja keiner hin.
Aber es kommt doch wieder alles mal zum schlichten Bildungssystem runter. Wenn das Bildungssystem gut ist, dann ist alles besser.
Naja, wenn das Bildungssystem gut ist, dann führt das aber immer noch nicht dazu, dass die jetzige Schülergeneration zur Schule geht. Ne? Höchstens deren Kinder. Das kann dann wiederum sein.
Ja, das ist richtig. Das ist halt ein langwieriger Prozess mit der
Erziehung. Genau, das Problem, das eigentliche Problem ist, dass wir gerade sowas wie eine verlorene Generation haben. Ne?
Ja.
Deren Eltern offensichtlich nicht in der Lage sind, ihren Kindern, ich sag mal so, Sekundärtugenden beizubiegen.
Mhm.
Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn die keine haben, wie sollen sie es an ihre Kinder weitergeben?
Ich habe auch letztens irgendeinen Radiobericht über Lehrer gehört. Eigentlich irgendwie um Quereinsteiger oder sowas. Und ja, da wurde also auch von dem Direktor einer Schule erzählt, dass halt es viele Lehrer gibt, die diesen Job machen, weil sie denken, ach naja, da habe ich am Tag ein bisschen Unterricht und nachmittags habe ich frei und habe viel Ferien.
Freund von mir sagt immer, vormittags hat er recht, nachmittags hat er frei. Der ist Lehrer.
Also. Ja. Und ich meine, na, das ist klar, also dass mir so ein Lehrer dann halt nicht beibringt, wie ich mich im Leben zu verhalten habe, sondern nur sagt, naja, hier wieder eine 4, du kannst eh nichts, dann wird es natürlich auch nicht.
Hm.
Ja. Nächstes Problem.
Torben, ich danke dir.
Ja, danke, Holgi.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
0880, 5x5, hier ist die Late Line und unser Thema ist Gewalt. Und zwar die Gewalt im Alltag. Jetzt muss ich hier gerade mal eine Sekunde gucken. Ah, hier. Nico aus Kreuzberg.
Moin.
Moin. Du bist im Rettungsdienst tätig.
Genau.
Eine Ex-Freundin von mir, also mit der war ich zusammen, als sie in der Facharztausbildung war. Und die musste auch ein paar Monate, ich glaube 3 Monate oder sowas, musste sie auf dem Notarztwagen fahren.
Mhm.
Und die meinte auch, dass was man da an Ergebnissen von Gewalt sieht, sprengt jeden Rahmen, den man sich vorstellen kann. Ist das wirklich so? Oder war die nur zart beseitet?
Nee, das stimmt schon. Also ich bin selber nur ehrenamtlich tätig. Ich fahre nicht besonders häufig. Allerdings war ich schon in einem, was man Problembezirk nennen könnte, in Wittenau. Das zählt neben Neukölln und ich glaube Kreuzberg zu den gefährlichsten Gebieten in Berlin.
Kreuzberg ist gefährlich? Kreuzberg zählt als gefährliches Gebiet immer noch? Echt?
Ja, also so gegen Hermannplatz definitiv. Also da
Ist
öfters mal einiges am Laufen. Und ja, gerade was Gewalt im Haushalt angeht, der ist doch schon des Öfteren mal anzutreffen oder irgendwelche Überfälle, auch neulich hier in Kreuzberg eine ältere Dame überfallen worden, brutal von einem mit einem Hammer zusammengeschlagen worden. Als wir die versorgt haben, dachten wir, oh, was wird denn das hier? Also da gibt es leider...
Mit einem Hammer?
Mit einem Hammer.
Wahrscheinlich für einen 20er, oder?
War so ein normaler Hammer.
Wie nee, ich meine, halt. Für 20 Euro haben sie die wahrscheinlich umgenietet, oder was?
Nee, also der ging es zum Glück gut. Das war eine Frau, die wie eine Bekannte von der, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen zusammengeschlagen hat mit diesem Hammer. Nichts Schlimmeres zum Glück passiert, wie durch ein Wunder, nur diverse Platzwunden und aber es war knapp dran, dass da wirklich es zu schweren Verletzungen kam. Ja, nochmal Glück im Unglück gewesen. Aber auch vor allem Gewalt gegen Frauen ist halt etwas, was uns immer mal wieder begegnet.
So, häusliche Gewalt ist ohnehin was, das sehr alltäglich zu sein scheint, aber was niemand so richtig mitkriegt, ne?
Ja, das Problem dabei ist immer, bei häuslicher Gewalt, wir haben da einige Stammkunden, sage ich mal, wenn die Frauen keine Anzeige erstatten, passiert im Prinzip nichts. Man darf dann immer mal wieder hinfahren, weil man gerufen wird. Man darf immer wieder alles Mögliche aufnehmen, ins Krankenhaus fahren und im Prinzip kommt dann häufig wieder raus, dass sie sich aus der Rettungsstelle wieder verpissen, weil sie ihn doch lieben und auch wenn er sie schlägt, ist doch alles in Ordnung. Und da passiert oft nichts für die Täter.
Könntet ihr eurerseits Anzeige erstatten? Also weil das Opfer muss Anzeige erstatten. Also weil
genau.
Das ist doch Körperverletzung und das ist doch ist so ein Straftat.
Wir haben keinen Nachweis, das ist das Problem. Solange
sie
sagt,
ich bin die Treppe runtergefallen.
Genau. Das ist eben das Problem bei der ganzen Sache. Und da sind wir häufig leider machtlos. Und alles, was wir tun können, ist für ein paar Minuten versuchen, uns zwischen Täter und Opfer zu stellen, versuchen, die Situation irgendwie zu entschärfen, soweit möglich, schnell raus mit dem Patienten und hoffen, dass es gut geht. Und dass die Polizei die Frauen zur Anzeige überreden kann.
Gehst du davon aus oder nee, gehst du durch deinen Alltag in dem festen Glauben daran, dass früher oder später die Gewalt auch mal nachlassen wird oder wickelst du einfach nur noch die Opfer von Gewalt ab, weil es sich sowieso nie ändern wird?
Ich würde sagen, dazu bin ich noch nicht lange genug drin. Ich bin jetzt erst seit ein paar Jahren dabei. Aber ich würde sagen, die Gewalt wird wahrscheinlich noch zunehmen, tendenziell. Wie ich damit umgehen werde, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich bin jemand, der da recht hart gesotten ist, noch, aber was da kommt, wer weiß.
Ich glaube, ich muss hier gerade, warte mal eben, ich muss einen Verkehrshinweis machen. Während ich den Verkehrshinweis mache, überleg dir doch mal eine Antwort auf die Frage, warum die Gewalt zunehmen wird. Ich melde mich bei dir, wenn es weitergeht. Ja? Vorsicht auf der A1, Bremen Richtung Hamburg. Zwischen Hollenstedt und Rade, Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Die rechte Spur ist blockiert. Auf der A1, Bremen Richtung Hamburg. Zwischen Hollenstedt und Rade, Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Die rechte Spur ist blockiert. Da, wo es geht, eine gute Fahrt. So, und jetzt reden wir weiter mit Nico. Nico, warum wird die Gewalt zunehmen?
Naja, also das Problem ist halt, dass die Leute eben immer mehr, natürlich die Leute... Ja, Daten verloren.
Du sagtest, du gehst davon aus, dass die Gewalt zunehmen wird.
Ja.
Und ich wüsste gerne, warum. Also was, wenn wir uns Kriminalstatistiken angucken, also die Kriminalstatistiken sinken, ne? Also Gewalt insgesamt nimmt ab, die Schwere der Übergriffe nimmt aber zu.
Ja, also es ist halt so, dass es isoliert sich ja immer alles mehr. Also das die ganzen Schichten zentralisieren sich. Also wie gesagt, wurde ja schon mehrfach gesagt, die Unterschicht wächst. Und es wird immer geballter und geballter. Ab und an wird es vielleicht mal aufbrechen, so ein bisschen wie in Kreuzberg und so. Aber insgesamt wird es doch, denke ich mal, mehr wachsen. Also vor allem da immer mehr Leute in diese Problembereiche gezwungen werden, hinzuziehen und da ja, kommt dann eins zum anderen.
Aber warum wird man gewalttätig, wenn man in so einem Problembereich wohnt? Also warum wird man gewalttätig, sagen wir, wenn man einer problematischen Schicht angehört? Oder noch präziser, warum wird man gewalttätig, wenn man der Unterschicht angehört?
Ich denke mal, das Problem ist halt, wie schon so oft heute gefallen ist, die Frustration. Man lernt es einfach so kennen. Wenn viele, also ich habe es oft erlebt in den familiären Umfeldern, dass da häufig Wiederholungstäter gab oder von Verwandten, wenn die Familiennamen schon bekannt wurden, wenn man zu den jeweiligen Leuten hingefahren ist, dann war manchmal schon klar, okay, da wird wahrscheinlich wieder gewalttätig geworden sein. Das ist wirklich so, dass es sich immer in bestimmten Kreisen abspielt und die sehen da einfach auch keinen Ausweg, weil wer will jemanden gerne nehmen, jetzt mal die Kurve zu den beruflichen Sachen wieder zu ziehen. Wer würde gerne jemanden einstellen, dessen Strafregister schon ein paar Seiten füllt und dazu noch aus diesem Problembereich kommt? Das ja, endet im Prinzip nur in einem Teufelskreis.
Jetzt ist der Gewalttäter vom Osterwochenende, also vom U-Bahnhof Friedrichstraße, stammt nicht aus der Unterschicht. Wie passt das da rein?
Ja, vor allem der Alkohol, natürlich. Also da, das ist halt auch so, was mir schon oft aufgefallen ist, gerade an Tagen wie, ich sag mal jetzt, 1. Mai, Silvester oder was auch immer da kommt, da ist Gewalt unter Alkoholeinfluss bei jedem zweiten Einsatz fast zu erwarten, wenn man Pech hat. Da ist es dann wirklich so, man versucht einen Patienten zu versorgen und mittendrin einmal eine falsche Sache gesagt oder getan und schon schlägt's über und man muss zusehen, wo man bleibt.
Also das heißt, du hast dann Patienten, die ohnehin schon bluten und die rasten dann nochmal aus, weil sie besoffen sind?
Ja, das kommt auch vor, ja.
Würde ein Alkoholverbot helfen?
Helfen nicht wirklich, weil dann wird sich der Alkohol auf andere Wege beschafft und dann, ich glaube, das ist damals ja schon, da war ich zwar noch nicht, glaube ich, auf der Welt, aber zur Zeit der Prohibition in den USA, da hat das ja auch nicht so wirklich geklappt.
Da war es allerdings ein komplettes Alkoholverbot, ne? Also auch für Erwachsene und ja. Also da haben sie versucht, überhaupt Alkohol komplett aus der Gesellschaft rauszukriegen.
Ja, aber du hast ja selbst vorhin gesagt, man kriegt den Alkohol aus der Gesellschaft nicht raus.
Das, ja, das ist
einfach nicht möglich.
Ungefähr so, wie also, sich einzubilden, dass man Ballerspiele rauskriegt, ne?
Naja, wobei ich würde sagen, dass Ballerspiele fast sogar dem entgegenstehen, dass es eher dem Abreagieren hilft als alles andere, weil man sich einfach auf was fokussiert. Also ich bin selber jemand, der viel solche Ballerspiele, sage ich mal jetzt, gespielt hat und ich war niemals jemand, der irgendwie auch nur ansatzweise aggressiv war.
Ja, scheint mir auch nicht zu korrelieren. Also wird zwar immer gerne herbeigeredet, auch von konservativen Politikern natürlich wieder, weil das auch wieder so eine Welt ist, die sie nicht verstehen. Ich sehe da auch keinen Zusammenhang, ehrlich gesagt.
Ja.
Nico, ich danke dir.
Kein Problem.
Und gute Nacht.
Ebenfalls.
Danke, tschüss.
Tschüss.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und
Fritz vom RBB.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und der Frage, wie sich denn Gewalt in eurem Alltag manifestiert. Denn am Osterwochenende, da hat sich ein 18-Jähriger aufgemacht, jemandem am U-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin den Schädel einzutreten. Da habe ich dann gedacht, gucken wir doch mal, wie in eurem Alltag Gewalt aussieht. Wo begegnet ihr eigentlich Gewalt? Wie geht ihr mit ihr um, wenn ihr begegnet? Wie würdet ihr denken, kann man Gewalt im Vorfeld verhindern? Also wie kann man verhindern, dass Gewalt überhaupt entsteht oder zumindest so heftige Übergriffe, wie dass jemand, der bewusstlos am Boden liegt, auch noch den Schädel eingetreten kriegt. Wie kann man sowas verhindern und wie gehen wir denn eigentlich mit den Tätern um, die solche Gewalttaten ausüben? Da gab es einen Sturm der Empörung in den Kommentarspalten der Webseiten von irgendwelchen Zeitungen, die über diesen Übergriff berichtet haben. Die Leute haben sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt, dass ein Richter den Täter freigelassen hat. Also gesagt hat, du musst nicht in Untersuchungshaft, sondern du kommst einfach mal alle 3 Tage oder alle 2 Tage bei der Polizei vorbei und meldest dich, damit wir wissen, dass du die Stadt nicht verlassen hast. Das reicht uns. Da scheint den Menschen oder vielen Menschen scheint es nicht zu reichen, dass ihm irgendwann der Prozess gemacht wird, sondern sie wollen jetzt unmittelbar Rache nehmen. Also gleichsam einen Lynchmob bilden. Das kann eigentlich nicht die richtige Herangehensweise sein. Oder gibt es ein Argument, das diese Herangehensweise legitimieren würde? 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer und Eva aus Bremen ist dran. Hallo Eva.
Ja, hallo.
Du hast mal in der Opferhilfe gearbeitet.
Ehrenamtlich.
Ist das tatsächlich so, also es ist ja immer ein beliebtes Argument, ich sag mal von rechten Hardlinern, ist ja, dass an die Opfer überhaupt nicht gedacht wird und sich alles nur um die Täter dreht. Ist das tatsächlich so?
In vielen Fällen ja. Weil das, was da mit dem Opfer passiert, ist natürlich ziemlich massiv. Also du wirst ja in dem Moment von einem Moment auf den anderen aus deinem alten Leben rausgerissen. Ja, also ob du jetzt so überfallen wirst, so wie der Typ da in Berlin, oder ob du als Frau vergewaltigt bist, wie auch immer. Ne? Das ist ja ein traumatisches Erlebnis. Mhm. Und früher war es ja so, dass man einfach viele Dinge, viele Hilfestellungen gar nicht zur Verfügung hatte. Sondern also man hatte dann ja noch nicht mal die Möglichkeit der Nebenklage. Ne? Man hat Anzeige erstattet, es ist zum Klageverfahren gekommen und man war sowas wie ein Beweisstück. Aber man hatte keinerlei Rechte und das ist in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten besser geworden.
Nebenklage heißt, also bei Straftaten ermittelt ja die Staatsanwaltschaft von Amts wegen.
Ja.
Und klagt dann im Zweifelsfall von Amts wegen an. Und du kannst als Opfer, als Nebenkläger auftreten. Mit welchem Zweck?
Du hast dann, oder vielmehr der Anwalt, den man sich nehmen kann, man hat dann eben die Rechte, wie der Staatsanwalt zum Beispiel Akteneinsicht zu bekommen und solche Sachen. Und man kann dann eben auch dem Verfahren beiwohnen und eben auch Befragungen und so weiter durchführen, so viel ich weiß. Also ich bin keine Juristin, Ich kenne das eben nur aus dem Bereich, wo ich dann eben teilweise mit drin gearbeitet habe.
Was genau macht so eine Opferhilfe? Ich muss gerade schon wieder einen von diesen Verkehrshinweisen machen. Halt dir deine Antwort warm. Ich melde mich sofort wieder bei dir. Vorsicht, auf der A352 Hannover Nord Richtung Hannover West zwischen Hannover Nord und Langenhagen-Kaltenweide. Gefahr durch ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Vorsicht auf dem Standstreifen der A352 Hannover Nord Richtung Hannover West zwischen Hannover Nord und Langenhagen-Kaltenweide. Da steht ein unbeleuchtetes Fahrzeug rum. Da, wo es geht, gute Fahrt. Und jetzt sind wir wieder da.
Ja, also bei Opfern wird die Opferhilfe insofern aktiv, dass man, also die Organisation, für die ich gearbeitet habe, dass man wirklich versucht, den Opfern die bestmögliche Hilfestellung zu geben. Das heißt also ganz oft, gerade wenn es häusliche Gewalt ist, Vergewaltigung oder eben richtig böse verprügelte Frauen, dass die Mitarbeiter von der Organisation dann manchmal direkt nach der Polizei beim Opfer sind, manchmal auch zum Opfer gerufen werden, bevor eine Anzeige erstattet wird. Dass Opfer keine Anzeige erstatten wollen, habe ich auch oft genug gehört. Und dann geht es wirklich, das Opfer nach Möglichkeit zu begleiten, eben zu diesen Gesprächen zur Polizei, dafür zu sorgen, dass Rechtsbeistand besorgt wird, dass geholfen wird. Psychiatrische Behandlung ist fast eigentlich immer gegeben, weil das eben wirklich traumatische Erlebnisse sind. Ne? Mhm. Und dann eben auch später im Gerichtsverfahren zu begleiten oder wenn das zum Beispiel jetzt wie bei dem Typen da in Berlin um Körperverletzungen geht. Da, was ich heute gehört habe, hat er ja auch schon ziemlich Schwierigkeiten, was Gedächtnis und so weiter anbelangt. Mhm. Hier in Bremen hatten wir vor ein paar Jahren einen Fall, wo einer dann auch wirklich massive Hirnschädigungen davongetragen hat. Und dann kommen eben auch solche Sachen wie Opferentschädigungsantrag und so. Das muss ausgefüllt werden, auf die Wege gebracht werden und da helfen dann eben meine Kollegen mit.
Die es formiert sich ja immer da wo Volkes Stimme sich dann ungefiltert äußern kann, also in den Kommentarspalten von Zeitungen zum Beispiel,
ja.
Formiert sich ja immer so ein Ding, was ich als Lynchmob bezeichne.
Ja, also das
die Leute, die gerne in offensichtlich gerne in einer Rechtsordnung leben würden, die im Wesentlichen auf der Rache einer beliebigen Menschengruppe basiert. Ist Rache ein Motiv, das die Opfer von Gewaltverbrechen treibt? So deiner Erfahrung nach jetzt. Also ist Rache in
dem Fall? Das weiß ich nicht. Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich denke, wenn ein Opfer eine Wut empfindet, also ich selber würde sagen, das ist gesund, ne? Weil dann heißt das eigentlich, dass ich so langsam aus dieser Opferhaltung auch rauskomme. Aber was diese ganze Lynchkampagne anbelangt, die da jetzt läuft, ich finde, das ist zu einfach. Weil was ich so gesehen habe, also insgesamt habe ich, ich sag mal, aktiv 2 bis 3 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und mein Eindruck ist, dass insgesamt man aggressiver und rücksichtsloser miteinander umgeht. Also mir hat mal ein Typ gesagt, wenn wir uns früher geprügelt haben, dann war, also der Kopf war immer tabu und wenn einer am Boden gelegen hat, dann war eigentlich Schluss.
Ja.
Und jetzt ist es so, der Kopf ist nicht tabu. Also was ich in der Zeit mitbekommen habe, waren eben auch gerade so nach Alkoholexzessen mal eben eine Flasche Bier über den Kopf gezogen. Anstatt, ich sag jetzt mal, einfach einen Fausthieb oder so, ne? Das ist gleich um einiges massiver. Also man nimmt durchaus im Kauf, dass dem anderen ganz, ganz böse, dass er böse Verletzungen davon trägt. Es scheint nicht mehr so viel wert zu sein, ein Menschenleben. Und das finde ich eher bedenklich. Und
das scheint mir aber auch ein gesellschaftlicher Trend zu sein,
ja,
oder?
Ja,
Weil wir irgendwann angefangen haben, Menschen, den Wert eines Menschen in Geld auszudrücken. Und wenn er eben nicht in Geld ausdrückbar ist, weil es halt ein Arbeitsloser ist, dann ist er halt auch nichts wert.
Nee, das glaube ich gar nicht mal. Aber ich, also dass die Wertigkeit eines Menschenlebens, dass das weniger geworden ist, das kann ich so unterschreiben. Weil es waren in den Jahren, was ich so mitbekommen habe, waren es nicht nur junge Menschen, sondern auch durchaus ältere. Und so eine Gewalt zieht sich eigentlich fast durch alle Etagen der Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr nur unten im unteren Bereich. Nur das wird gerne hochgeputscht. So im oberen hat man auch gerne mal, dass die Sachen unter den Tisch gekehrt wird. Also gerade wenn du häusliche Gewalt nimmst, das geht durch alle Schichten. Und ich denke, das ist das eine, dass diese Hemmschwelle zum Schlagen und auch zum richtig heftig Schlagen, die ist runtergegangen. Und ansonsten, denke ich, haben wir einfach auch ein großes Problem, dass wir so Parallelgesellschaften haben. Also es sind nicht nur die Jugendlichen, es sind nicht nur Ausländer, sondern es ist einfach eine Generation, die eigentlich gar keine Ziele hat und eigentlich gar nicht weiß, wofür sie auf der Welt ist, habe ich so den Eindruck.
Perspektivlosigkeit.
Ja.
Ich meine, das wäre dann, daher kommt ja Frustration. Wenn ich eine Perspektive habe, brauche ich nicht frustriert zu sein.
Die haben keine Aufgabe und die wissen eigentlich auch gar nicht so, wofür sie, was sie überhaupt machen können, welche Potenziale in denen stecken, außer eben zu schlagen, ne? Also wenn ich hier manchmal bei uns in der Stadt mit der Straßenbahn fahren, da wird sich darüber gebrüstet, wie viele Verfahren die schon hatten, zum Beispiel wegen Schwarzfahren oder so. Und da würden die sich ein Ei drauf pellen, wenn die irgendwo mal so probehaft für 2 Wochen oder sowas kommen würden. Da würden die sich stark fühlen, wenn sie da irgendwie rauskommen oder so, ne?
Also dieser sogenannte Warnschussarrest, der jetzt gerade gefordert wird. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, was das bringen soll.
Also ich hatte in der Zeit, wo ich mich da ehrenamtlich drum gekümmert habe, habe ich unter anderem auch so als Beisitzerin bei Mediation mitgemacht, also so Schlichtungsgespräche. Mhm. Und da war das zum Beispiel so, bei manchen waren diese Schlichtungsgespräche, die waren öfter auch von den Richtern quasi angeordnet worden, wenn es eben Körperverletzung oder Diebstahl oder so war. Dann ist gesagt worden, hier, wenn ihr so ein Mediationsgespräch macht, dann kommt ihr quasi mit einer Bewährungsstrafe oder so oder mit einer Geldbuße weg.
Mhm.
Und bei einigen hat das gefruchtet. Also ich weiß, bei einem, das war ziemlich markant, da hatte allein schon eine Fahrt in einem Polizeiwagen durch die Stadt, hatte gereicht, um den wirklich zu kurieren. Und bei einem anderen, der hat richtig gemerkt, so, aha, durch dieses Schlichtungsgespräch komme ich da raus, das funktioniert. Ne? Und der war dann auch oben auf. Also das ist, ich sehe, das ist eine Chance 50-50. Also kann vielleicht was fruchten, aber nicht durchgängig. Ich glaube, das ist auch zu einfach. Weil ich glaube, das Problem ist wirklich in unserer Gesellschaft angesiedelt, so, welche Perspektiven geben wir den jungen Menschen?
Ja, aber das ist ja genau das, worüber Politiker ungerne sprechen, beziehungsweise ja. worüber Politiker ungerne nachdenken. In dem Moment, wo sie ein Gesetz erlassen, das sagt, ja, hier, wir machen jetzt hier diesen Warnschussarrest, in dem Moment geben sie eben spielen sie den Ball an die Richter und die können dann halt zusehen, wie sie mit dem Problem klarkommen, das eigentlich politisch gelöst werden müsste.
Ja, weil erstmal gewinnst du mit solchen Aktionen keine Wahl. Das ist das eine. Und das andere ist, viele soziale Projekte werden wirklich im Grund und Boden gespart, weil die Kassen leer sind. Mhm. Und es wird für allen möglichen Humbug Cola ausgegeben, aber eben nicht für den sozialen Bereich. Und ich denke, das ist das, wo wir noch ganz massiv Probleme kriegen werden. Also ich denke auch, dass wir da noch lange nicht die Spitze des Eisbergs erreicht haben.
Ich danke für deinen Anruf, Eva.
Jo, bitte.
Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Jo. Gute Nacht.
Ciao.
Tschüss. Oh, ich glaube, hier ist schon wieder eine Verkehrsmeldung. Das ist mal nach Mitternacht, macht das nämlich nicht ein Mensch, der die raussucht, sondern ein Computer. Warte, muss ich mal gerade hier. Da, Achtung. Vorsicht, auf der B4 Hamburg Richtung Lüneburg in Höhe Lüneburg-Lüne-Adendorf. Unfall. Gefahr durch auslaufenden Kraftstoff. Die Straße ist da gesperrt. Die B4 ist gesperrt. Und zwar von Hamburg Richtung Lüneburg in Höhe Lüneburg-Lüne-Adendorf. Adendorf, nach einem Unfall ist Kraftstoff ausgelaufen. Da, wo es geht, gute Fahrt. Hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5x5. Das Thema heute ist Gewalt im Alltag. Aufhänger ist der Übergriff eines 18-Jährigen am Osterwochenende, der auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin jemandem den Schädel eingetreten hat. Dieses Opfer, das scheint tatsächlich nur deshalb mit dem Leben davon gekommen zu sein, weil es einen Passanten gab, der eingegriffen ist, der dazwischen gegangen ist, beziehungsweise den Täter angesprochen hat, dafür dann von einem Begleiter des Täters noch einen Tritt ins Kreuz gekriegt hat, aber immerhin für so viel Unruhe gesorgt hat, dass die Täter letztlich dann von Opfer, das bewusstlos am Boden lag, abgelassen haben und geflüchtet sind. Der Haupttäter, der 18-Jährige, hat sich dann einen Tag später gestellt, vermutlich weil ein Video veröffentlicht worden ist, auf dem er früher oder später erkannt worden wäre. Er hat sich gestellt, hat die Tat vollumfänglich gestanden, hat es begründet mit, er sei betrunken gewesen und habe halt Streit gesucht und ist jetzt bis zum Prozess, der ihm garantiert gemacht werden wird, auf freien Fuß gesetzt worden. Wie stellt sich Gewalt in eurem Alltag dar und wie geht ihr damit um und wie denkt ihr, wäre der richtige Umgang mit Gewalttätern, sowohl bevor sie Gewalt ausüben, als auch nachdem sie Gewalt ausgeübt haben. 0800 80 5x5. Interessant übrigens auch, dass wir heute erst ein einziges Mal, zweimal eigentlich, also Nico und Eva jetzt gerade auch, die auch mal häusliche Gewalt angesprochen haben. Das ist nämlich auch alltägliche Gewalt. Nicht nur die auf irgendwelchen obskuren U-Bahnhöfen 500 Kilometer von euren Heimatorten entfernt stattfindet und über die wir dann großflächig in der Zeitung lesen, sondern da gibt's auch ganz, ganz viele kleine Gewalt, die im Grunde alltäglich ist. Im Zweifelsfall wird dann ein sogenanntes Familiendrama draus. 0880, 5x5. Wo gucken wir denn mal hin? Wir gucken mal, ach, da waren wir heute noch nicht, nach Aschaffenburg. Hallo Jakob.
Hallo.
Jakob, ist Aschaffenburg gewalttätig oder ist das so ein kleines verschlafenes Nest? Ich war da noch nie.
Solltest du mal machen, ist eigentlich sehr schön hier. Aschaffenburg ist, es ist jetzt keine Großstadt, das ist auch kein Dorf. Also Gewalt ist hier, ja, natürlich, es steht alsmal in der Zeitung, dass sich auf irgendwelchen Festen mal jemand geprügelt hat oder dass halt im Nachtleben halt irgendwann mal was passiert ist. Aber es ist definitiv jetzt nicht so, dass jetzt hier sowas wie in Berlin schon mal passiert ist, also dass Leute wirklich zusammengedroschen werden und dann man nicht aufhört, wenn der Mensch am Boden liegt. Natürlich kommt sowas hier mal vor, aber es ist definitiv die Ausnahme. Also es ist wirklich absolut die Ausnahme. Wenn ich jetzt so zurückdenke, in den letzten 5 Jahren ist wirklich nur ein etwas dramatischeres Ereignis, soweit ich mich erinnern kann, in Aschaffenburg passiert.
Ja, okay, in Berlin hast du so ein bisschen das Gefühl, was natürlich auch Quatsch ist, aber in Berlin hast du so ein bisschen das Gefühl, als wäre so jedes zweite Wochenende würde an irgendeinem anderen U-Bahnhof jemand zusammengeschlagen.
Vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben, das ist richtig. Aber Berlin ist halt schon ein anderes Kaliber als Aschaffenburg.
Also ja, ich wohne in Berlin und das Gefühl ist tatsächlich so. Also letztens habe ich noch so, sag mal, ist jetzt jedes Wochenende irgendwie was los? Muss ich mich jetzt bewaffnen und wenn ich U-Bahn fahre oder was, ist so ein komisches Gefühl, was man dann so kriegt.
Scheine ich ja mit meinem Gefühl auch so ein bisschen richtig zu liegen. Also
Problem ist halt, ich weiß nicht, ob es stimmt.
Das ist natürlich auch ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ich glaube, ein oder zwei Beiträge vor mir wurde das so gesagt. So, man nimmt so viel davon wahr, aber es wird auch immer so dramatisch. Natürlich ist es dramatisch für die Opfer, aber es wird immer so dargestellt, als ob die Jugendlichen völlig durchdrehen in den letzten paar Jahren. Siehe München, siehe Berlin. Ich nehme schon an, dass es natürlich früher auch solche Gewaltexzesse gegeben hat. Nur ist eben durch das Internet, durch diese Vernetzung, durch diese Datenflut, die auf einen einstellt, kommt sowas natürlich um Längen stärker in die Öffentlichkeit, ist jetzt meine persönliche Ansicht.
Ja, das war Piet, der selber im Sicherheitsdienst gearbeitet hat in Dortmund, der sagte das, dass es genauso früher passiert wäre, früher hätten sie auch gegen Köppe getreten, aber ist eben keine Kamera mitgelaufen und das Video ist nicht ins Internet gekommen.
Ja. Jo, okay. Ja. Du hattest ja auch, glaube ich, angesprochen von wegen was, wo die Ursache liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja. Ja. Weil wenn wir es bekämpfen wollen, dann müssen wir es, glaube ich, an der Ursache bekämpfen.
Ja, ich hatte es auch vor einiger Zeit mit ein paar Kommilitonen drüber. Also das war just zu der Zeit, als es in München passiert ist. Ich denke einfach, dass diejenigen, die so etwas tun, dass die, also man hört es ja immer so, es sind Problemmenschen, keine Arbeit, keine Ausbildung. Und ich denke, es ist das Problem, dass die Leute einfach in ihrer Entwicklung einfach völlig alleingelassen werden. Also das Einzige, was man hört, was nur noch zählt anscheinend, ist die Leistung. Und wer diese Leistung nicht bringt, der ist ein Versager und der ist nichts. Und ich denke mal, dass viele Leute, die sind sich ihrer mangelnden Qualifikation bewusst, aber sie finden keinen Ausweg darüber oder besser gesagt daraus. Und die sagen sich dann, bevor ich gar nichts bin, dann bin ich eben sowas.
Bevor mich niemand respektiert, weil ich einen respektablen Beruf ausübe, respektiert man mich halt, weil man Angst vor mir hat?
Zum Beispiel, ja, genau. Genau. Und ich denke halt auch, dass das Problem ist, das hat was damit zu tun. Es wird ja nur noch darauf geachtet, möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit in die Köpfe der Menschen hineinzuprügeln. Also meine Mutter ist Lehrerin und die flucht über dieses G8, was in Bayern ist. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Also das
G8. Alle fluchen über G8. Also alle, die es haben, fluchen drüber. Ja.
Super, genau.
Ergibt ja auch nicht wirklich Sinn.
Das ist eigentlich der Witz. Ja. Definitiv, es gibt keinen Sinn, ganz genau.
Ja, doch, es gibt einen Sinn aus Sicht eines Personalers in einem Unternehmen. Ergibt das Sinn, für den bist du eben trittst du früher an, bist besser formbar und länger zu beschäftigen.
Ja, aber das ist die kurze Sichtweise.
Wenn man mal so für denjenigen, betrachtet, der
man hat Leute, die noch weniger wissen als vorher. Man kann ja auch nicht sagen, dass das G9 zum Teil hervorragende Sachen hervorgebracht hat. Aber jetzt müssen die Leute ja noch mehr lernen in noch kürzerer Zeit.
G8 und auch die Bachelorisierung des Studiums, das hat für das Individuum hat das überhaupt keinen Vorteil. Also das ist so, da sind sie mal wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sowas passiert, aber das klang halt plausibel. Ne? Ja, dann stehen die Leute früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Ja, aber so sie wissen what? Weniger und dementsprechend müssen sie wieder auf Schulung gehen. Ja.
Wer will denn früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen? Das will man
nicht. So schaut es aus. Was ich jetzt noch sagen, wie gesagt, es geht nur noch ums Wissen, aber dass man den Menschen mal wirklich, sage ich jetzt mal, beibringt, dass Handeln auch Konsequenzen hat, dass man ein bisschen vorausschauender darüber nachdenken muss, was passiert, wenn ich jetzt dieses und jenes tue. Also es werden keine Werte und es wird auch kein Respekt mehr vor dem Mensch sein, wie das die vorherige Rednerin gesagt hatte. Es wird keinerlei Respekt mehr vor dem Mensch sein geschult. Also ich kann es an zwei Fingern abzählen, wann ich mich mal wirklich außerhalb mit meinem Bruder gekloppt habe. Aber da war es definitiv so, da war es einer gegen einer und wenn der eine auf dem Boden lag, dann war Schluss. Und heutzutage ist es so, wie es auch von ein paar Beiträgen hieß, so von wegen immer in der Mehrzahl, damit man auch ja gewinnt. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, dass man es nicht mehr fair macht, sondern dass es wirklich nur noch darum geht, den anderen wirklich totzuschlagen. Also die Leute checken einfach nicht, dass sie sich ihr Leben damit versauen und natürlich auch das Leben vom Opfer, sofern es dann bleibende Schäden oder Gott möge es behüten, den Tod verursachen. Aber die Leute checken nicht, dass man einfach mal aufpassen muss, was man tut. Alles, was man tut, hat Konsequenzen. Und ich denke, das ist es.
Wie kann ich jemandem beibringen, dass Handeln stets Konsequenzen hat, wenn dieser jemand überhaupt keine Alternativen hat?
Ja, das greift natürlich in der Natur.
Wie lasse ich jemanden handeln, der keine Alternativen hat?
Das darfst du mich nicht fragen, ich bin kein Pädagoge. Aber,
vielleicht hast du trotzdem eine Idee.
Ja, ich denke halt einfach, dass man sich einfach ein bisschen mehr auch auf das Individuum einfach stürzen sollte, dass kein Schüler zurückbleibt, dass keiner durch dieses Netz fällt und dass, weil jemand, der nicht durch das Netz fällt, der macht sowas nicht. Also jemand, der merkt, dass er was kann, jemand, der merkt, dass er was leisten kann, der muss sich meiner Meinung nach nicht über solche Sachen profilieren. Und das ist ja auch so dieses Problem an diesen sogenannten sozialen Brennpunkten. Da ist es halt leider Gottes so, dass sehr viele Leute eben jetzt kein sehr hohes Bildungsniveau haben und dementsprechend eben diesen Ausweg suchen, meiner Meinung nach. Mhm. Und wenn man eben wirklich mal sich darum kümmert, dass sämtliche Leute unterkommen, dass sämtliche Leute einen Schulabschluss haben, mit dem man was anfangen kann, dann denke ich mal, hört diese Geschichte auch aus, weil Perspektivlosigkeit führt zu Langeweile und Langeweile führt dann meiner Meinung nach eben wirklich zu dieser unglaublichen Wut, zu dieser Gewaltbereitschaft und dadurch dann eben zu solchen Vorfällen.
Das Bildungsniveau meiner Eltern, das Bildungsniveau meiner Eltern ist Volksschule. Ja, das ist so, ich denke mal, vom Niveau her irgendwie so wie heutzutage irgendwie nach der 9. Klasse von der Hauptschule abgegangen oder sowas. Trotzdem bin ich kein Gewaltverbrecher geworden.
Ich wollte jetzt hier auch nichts pauschalisieren.
Ja, also eben, das macht keine Panik. Ich versuche nur rauszufinden, was der Unterschied ist. Also weil das Bildungsniveau meiner Eltern, also ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mhm. Das heißt, die einfachen Verhältnisse alleine können nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand gewalttätig wird.
Nee, definitiv nicht. Aber ich denke einfach, dass es einen Mitgrund hat. Ich meine, wenn jemand aus zerrütteten Verhältnissen kommt, dann sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder anders aus. Also, aber einfache Verhältnisse alleine ist ja kein Grund. Also, das wollte ich jetzt auch gar nicht ankündigen. Nur ich denke, man darf ja nicht nur an einem Punkt ansetzen, sondern eben auch, man muss an mehreren ansetzen. Der Mensch muss einfach mal wieder wie sage ich das jetzt, ohne dass es so polemisch klingt, ich glaube,
du sagst polemisch, vollkommen.
Ja, muss einfach mal wieder vom System her respektiert werden, nicht nur die Leistung. Und natürlich, wenn er das Gefühl hat, dass er wenn er wirklich einigermaßen gewertschätzt wird, dann wird er das natürlich auch an seine Nachkommen weitergeben und dann schaukelt sich das im positiven Sinne wieder auf. Das, was man ja mitnimmt, das gibt man ja auch an seine Kinder weiter. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Nein, wir lernen von Vorbildern und das sind unsere Eltern, unsere Lehrer und unsere Freunde. Aber wie holen wir denn die verlorene Generation, die ja jetzt schon vorhanden ist, wie holen wir die denn zurück ins Boot?
Das muss natürlich, das ist auch die gute Frage, ob sowas überhaupt möglich ist. Ne? Also ich meine, da ist ja, natürlich ist es möglich, aber es wird natürlich sehr, sehr anstrengend sein. Man muss aber wirklich versuchen, mit Hilfe von vielleicht mit Hilfe von Sozialarbeiten, mit Hilfe von Rehabilitationsmöglichkeiten, also im Sinne von straffällig geforderten Jugendliche zum Beispiel wieder versuchen, in die Gesellschaft zu integrieren und einfach ihnen zu beweisen, Leute, dieses Bild, was ihr von euch selber habt, im Sinne von, dass ihr nur schlagen könnt, das stimmt gar nicht. Mit euren Fähigkeiten könnt ihr, jeder Mensch hat eine Begabung, wirklich jeder Mensch hat eine Begabung und diese Begabung müssen eben gefunden werden. Und das ist es eben, was ich meine, der Mensch muss einfach mal wieder wichtig werden, der Mensch muss wieder wirklich der eigentliche Sinn der Bildung sein und nicht nur die Leistung für die Welt.
Den Satz versuche ich mir zu merken, der ist schön. Der Mensch muss wieder, wie war das?
Der Mensch muss wieder Gegenstand der Bildung werden und nicht nur die Leistung.
Gegenstand der Bildung, ich schreibe mir das auf. Gegenstand der Bildung werden. Wahrscheinlich habe ich das hinterher sowieso wieder vergessen. Der Bildung werden. Nicht die Leistung. Das twitter ich nachher mal, dann ist es wenigstens im Internet. Jakob, ich danke dir.
Gerne.
Und gute Nacht.
Gute Nacht.
0880, 5 mal die 5. Um Gewalt im Alltag geht's heute Abend. Ich wüsste gerne, wo ihr der begegnet. Sonja ist der begegnet. Hallo Sonja aus Hannover.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Wo begegnet dir Gewalt oder wo ist dir Gewalt begegnet?
Mir ist Gewalt begegnet vor 3 Jahren, beziehungsweise mir und meiner damaligen Lebensgefährtin.
Mhm.
Wir sind abends damals aus der Disco gekommen und wollten eigentlich nur nach Hause bis zur nächsten U-Bahn-Station. Das sind so ungefähr 5 Straßen gewesen. Und mussten unter anderem dann auch an so einer Bushaltestelle vorbei, wo 5 Jugendliche damals saßen. Und die fanden das wohl nicht so toll, dass wir Hand in Hand da lang gegangen sind. Ja, und sind dann auf uns losgegangen. Erst kamen halt dumme Sprüche, wie das halt ist. Ah, oh, ihr scheiß Lesben und ach, ne? Mhm. Ja, und auf einmal zückte der einen Messer. Ich so, Alter, was geht denn nur ab? Ich habe mich schützend vor meine Freundin gestellt und in dem Moment habe ich auch schon das Messer im Gesicht gehabt.
Wie einmal im Gesicht?
Einmal quer über meine rechte Gesichtshälfte. So, ich natürlich völlig perplex, konnte nichts mehr machen, habe geschrien wie am Spieß. Und in der Zeit haben sich zwei von den Deppen, sage ich jetzt mal, meine Freundin vorgenommen und sie zusammengeschlagen und zusammengetreten. Ja.
Und dann? Also ist irgendwer eingeschritten? Also gab es da noch mehr Leute oder haben die einfach so von euch abgelassen irgendwann?
Also ich konnte nichts mehr machen. Ich lag auch am Boden, war am Bluten wie eine tote Sau. Ja. Und sie haben immer weiter auf sie eingetreten, bis dann irgendwann ein älteres Ehepaar, ich weiß bis heute nicht, woher die kam. Die haben dann wohl von der Hausecke irgendwo die Polizei gerufen. Mhm. Und wie sie dann die Sirenen gehört haben, sind die fluchtartig losgelaufen. Und ja, meine Freundin lag leblos am Boden. Mhm. Wie die Polizei denn da war, haben sie einen Rettungswagen gerufen und alles. Für mich natürlich auch. Sie haben sie gleich in die Uniklinik geflogen. Mhm. Nicht mehr gefahren, sondern gleich geflogen. Ja, und am nächsten Tag, wie ich dann aus dem Krankenhaus wieder rauskam, habe ich dann halt von ihrer Mutter gesagt bekommen, dass sie die Nacht nicht überlebt hat.
Sind die Täter irgendwann ermittelt worden mal?
Vier von ihnen wurden geschnappt.
Ja.
Der älteste von ihnen war 21. Mhm. Also gut 2 Jahre jünger als ich. Wo ich mir dann auch denke, in dem Alter muss man doch irgendwo mal einen Kopf einschalten können.
Tja, sollte man meinen, ne?
Und der hat 1,5 Jahre Jugendknast noch gekriegt.
Ja.
Und die anderen beiden Täter, die geschnappt worden sind, die haben nur Sozialstunden gekriegt. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es keine gerechte Strafe. Egal wie hoch sie ausgefallen wäre, es ist für mich nicht gerecht, weil sie haben mir meinen Menschen genommen, den ich geliebt habe und ja.
Na gut, darf dieser Umstand Grundlage von Strafe sein? Das kann man eh nicht zur Grundlage von Strafe machen, oder?
Nein, es gibt in dem Moment, für mich gibt es keine Gerichtsstrafe. Mhm. Man kann halt nur sehen, es war Totschlag, es war schwere Körperverletzung in meinem Sinne, also in meinem Fall. Ne? Und ja, das sind halt einfach.
Wie hat das Gericht diese milden Strafen, also es erscheint mir sehr milde, diese Strafen, wie hat das Gericht das begründet?
Das Gericht, also ich war den Tag nicht im Gerichtssaal anwesend, wie das Urteil verkündet worden ist, weil dieser Prozess, der hat sich über 4 Tage hingezogen, also über 4 Prozesstage. Und am 3. bin ich einfach zusammengebrochen und ich konnte nicht mehr. Mhm. Und meine Eltern waren dann damals anwesend und haben dann erzählt, dass der Richter gesagt hat, ja, aufgrund dessen, dass sie noch so jung sind, wollen wir ihnen nicht ganz die Zukunft verbauen, was ich wieder völliger Schwachsinn finde, weil es interessiert mich in dem Moment nicht, deren Zukunft. Sie haben die Tat begangen. Es kam ja nicht mal irgendwie eine Entschuldigung von denen nachher rüber.
Mhm.
Nichts, gar nichts. Das war ja das, was so... Die kamen in den Gerichtssaal rein, eiskalt, guckten noch zu mir rüber, ja, und mehr war dann auch nicht.
Ist das Thema für dich jetzt weitestgehend gegessen oder hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, Rachegelüste?
Nein, Rachegelüste habe ich nicht. Es sind auch Leute gewesen, die ich überhaupt nicht kannte. Also wie gesagt, es war ein Samstagabend und es waren halt einfach irgendwelche Jugendlichen, die uns da angepöbelt haben und dann...
Immerhin deine Freundin umgebracht haben.
Ja.
Weißt du, was aus denen geworden ist?
Ich habe irgendwo mitgekriegt gehabt, dass einer von denen hat noch eine Lehre angefangen, aber allerdings nicht mehr in Hannover, als Maler und Lackierer irgendwie. Und was aus dem, der da 1,5 Jahre dann nachher in den Jugendknast sollte, das habe ich nicht mitbekommen.
Interessiert dich das nicht?
Doch, natürlich würde es mich interessieren, aber ich will da jetzt auch nicht nachforschen. Das ist das. Natürlich interessiert es mich jetzt, ob er noch irgendwie seine Zukunft auf die Reihe kriegt oder so. Aber ja, ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn ich diesen Menschen nochmal begegnen würde. Ich weiß, dass ich ihm nichts antun würde, sagen wir es mal so. Weil das kann ich einfach nicht.
Hast du das Gefühl, als Opfer hinreichend gut behandelt worden zu sein? Oder hat man dich allein gelassen? Das heißt ja immer, die Opfer werden allein gelassen.
Also das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, ich hatte erstmal ein sehr starkes soziales Umfeld auch, was mich aufgefangen hat. Und unter anderem psychologische Betreuung hatte ich danach auch. Also da fühle ich mich überhaupt nicht allein gelassen. Das ist überhaupt gar kein Problem gewesen bei mir.
Wie war denn das? Also du hast da im Krankenhaus gelegen und dann kommt jemand vorbei und sagt, guten Tag, ich bin ihr psychologischer Betreuer? Nee, oder?
Nein. Es war ja so, dass ich dann nachts halt ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Bin dann im Gesicht halt genäht worden und die Nacht über zur Beobachtung da gewesen. Und dann wurde mir halt geraten, sagen wir es mal so, mir wurde geraten, ich solle denn ja einen Psychologen aufsuchen, der sich auf dieses Thema halt spezialisiert, für Gewaltopfer. Mhm. Ja, hab dann auch hinreichend Adressen gekriegt, 5, 6 Stück an der Hand. Und ja, mir wurde dann auch gesagt, dass sie für mich auch einen Termin machen können, wenn ich das möchte. Oder ob ich mich dann halt selber drum kümmern möchte. So, das war überhaupt kein Problem. Die hätten alles für mich gemacht, nur ich bin halt so ein Mensch, ich will das selber in die Hand nehmen und dann mache ich das halt so. So, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was mit meiner damaligen Freundin war. So. Mhm. Weil die lag im anderen Krankenhaus und ich war glaube ich 1,5 Stunden war ich zu Hause, war gerade dabei, Sachen für sie zu packen, weil die Mutter mich angerufen hatte, hier pack mal bitte ein paar Sachen zusammen, wenn du zu Hause bist. Ich würde dann vorbeikommen, dich abholen und halt auch die Klamotten. Ja. Und wie sie dann bei mir heulend zusammengebrochen ist vor der Tür, hat man das schon, also ich habe es schon geahnt in dem Moment, wie sie bei mir vor der Tür stand und ja.
Inwiefern hat das dein Leben verändert? Verhältst du dich jetzt anders, wenn du nachts an der Bushaltestelle vorbeiläufst? Bist du vorsichtiger? Bist du ängstlicher? Bist du mutiger geworden?
Also ich würde sagen, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist immer ein komisches Gefühl jetzt dabei, wenn man an so einer Gruppe Jugendlicher vorbeigeht. Das ist ganz klar. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand geworden bin, der mit gesenktem Kopf irgendwo jetzt lang geht und sagt, ich muss mich verstecken. Das mache ich nicht. Das habe ich auch nicht das Gefühl.
Hast du denn weniger Angst? Also ich kenne Leute, die nach ja im Grunde ab dem Moment, wo sie mit sowas konfrontiert wurden, mutiger geworden sind. Die sagen, mich schockiert jetzt gerade gar nichts mehr, weil ich habe dem pathetisch gesprochen dem Tod schon mal ins Auge geblickt.
Nein, also ich bin nicht mutiger geworden. Es hat schon an meinem Selbstbewusstsein hat das schon was verändert. Das kann ich schon sagen. Das merke ich auch selber. Was jetzt mir im privaten Umfeld schwerfällt, ist, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich denen mein Vertrauen schenke. Das ist für mich schwieriger geworden. Aber wenn ich jetzt so auf offener Straße unterwegs bin und sehe da eine Gruppe Jugendliche, flau im Magen ist halt immer, weil es kommen immer mal wieder die Bilder von der Nacht in den Kopf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich in dieser Abwehrhaltung da irgendwo dran vorbeigehe oder so.
Wie lange warst du in Behandlung danach?
Gute 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Also in psychologischer Behandlung 2 Jahre. Und das im Gesicht, das hat 1,5 Jahre gedauert, bis das wieder so war, dass alles verheilt ist.
Das heißt, du hast jetzt auch keine Narbe, die jetzt quer durchs Gesicht geht?
Also eine kleine, also so ungefähr 3 Zentimeter auf der rechten Wange.
Ach ja gut, das haben wir ja alle, wenn wir mit dem Fahrrad mal auf der Fresse gefallen sind. Und so.
Ja, genau.
Kann man immer noch darauf schieben. Sonja, ich... Wie könnte man, weiß ich nicht, ist vielleicht eine blöde Frage gerade an dich, weil du das Opfer geworden bist, aber wie könnte man von vornherein verhindern, dass Jugendliche auf so eine Art und Weise ausrasten? Hast du eine Idee?
Also ich würde mal nicht sagen, dass das unbedingt aggressive Jugendlichen waren. Es hat sie halt einfach nur gestört, dass wir beide in dem Fall anders sind. Und ich hatte so auch das Gefühl, dass sie ängstlich darauf reagiert haben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen haben, sondern einfach auch mal Kontra gegeben haben.
Mhm.
Es war so eine Sache von wegen, ja, scheiß Lesbe, was läufst du hier quer durch die Straße, verpiss dich, ne? Und was ihr macht, ist abartig und sowas. Ja, und sowas lasse ich persönlich nicht auf mir sitzen. Und meine damalige Freundin hat das auch nicht gemacht. So. Und wir hatten immer mal kleine Rangeleien. Das war überhaupt kein Ding. Aber es war nie so schwer, dass irgendwer ein Messer gezuckt hat. Wir konnten dann immer mit den Leuten normal reden.
Mhm.
Das war überhaupt kein Ding. Ne? Aber ich denke mal, wenn man in den Schulen vielleicht auch mal mehr Aufklärung in Hinsicht anderer Kulturen oder auch anderer Lebensstile, sage ich mal, betreiben würde. Nicht nur immer dieses klassische Familienbild, Mutter, Vater, Kind. Ne? Das ist jetzt so meine. Dann würden Jugendliche da vielleicht auch ganz anders reagieren. Weil es ist ja heute nicht mehr alltäglich, dass eine konventionelle Familie da aus Mutter, Vater, Kind besteht, sondern es gibt ja durchaus auch schwule und lesbische Paare, die Kinder adoptieren.
Hm. Aber das sind so wenige, das kann man nicht, ich glaube nicht, dass man das einer alltäglichen Betrachtung unterziehen kann, weil das einfach noch so wenige sind, dass es immer noch eine Besonderheit ist, also dass es immer noch bemerkenswert ist.
Ja, das stimmt schon, aber wie viele Jugendliche, die sich nicht trauen, offen dazu zu stehen. Ich weiß selber, wie das war in der Pubertät und in dieser Findungsphase halt. Aber wenn man diesen Jugendlichen das leichter machen würde, dann wäre für diejenigen das Leben auch leichter, ganz ehrlich. Wenn man nicht immer diese abstoßende...
schwul ist ein Schimpfwort heutzutage. Ne?
Genau.
Ist mir neulich nochmal aufgefallen, schwul ist ein Schimpfwort und behindert ist auch ein Schimpfwort.
Ja, genau. Und das sind so Sachen, die mich persönlich dann innerlich aufwühlen.
Kann ich verstehen. Ich danke für deinen Anruf, Sonja.
Bitteschön.
Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Die Late Line ist an und es geht um Gewalt im Alltag. Bisher haben wir ja viel gesprochen über mögliche Opfer, mögliche Täter, wie man sich denn idealerweise verhalten sollte, was man denn unternehmen könnte. Sonja war das erste echte Opfer einer Gewalttat auf der Straße. Ihre Freundin ist totgeschlagen worden und sie ist mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Und das einfach nur, weil sie homosexuell sind. Ja? Vielleicht sollten sich da auch dann mal die Kreise, die stets und ständig gegen Homosexualität agitieren, überlegen, ob sie nicht auch einen Teil geistige Brandstiftung leisten. Es geht um Gewalt im Alltag. 0880 5x5 ist unsere Nummer und der Stefan aus Berlin-Lichterfelde ist dran. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, du bist auch Opfer geworden, lese ich hier.
Ja, zweimal, ja. Ich bin gerade ein bisschen irritiert und wegen der Vorrednerin. Also das ist ja dann kein Vergleich.
Ja, aber nur weil es jemanden gibt, dem es schlechter geht als dir selbst, heißt es nicht, dass es dir nicht schlecht geht.
Ja, also ich habe gerade sogar geweint, muss ich sogar sagen. Ja. Der hat ja sogar mir extra die Nase geputzt, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt vielleicht dann geschaltet werde oder so.
Willst du nochmal in die Warteschleife? Ich kann auch noch jemanden vor dir dran nehmen, dann kannst du nochmal ein bisschen durchatmen.
Okay. Ja, okay. Nee, ist schon wieder okay. Ja, ich war zweimal im Krankenhaus, weil ich halt auch Opfer von Gewalttat wurde. Auf offener Straße dann halt. Also einmal auf der Love Parade war das damals.
Auf der Love Parade?
Ja, witzigerweise.
Wo es doch so friedlich zuging.
Hm?
Wo es doch angeblich so friedlich zuging.
Ja, genau. Da am Seitenrand. Dann, das ist aber nicht das Ding, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sogar jedem Polizisten, der zuhört, Danke sagen, weil die machen einen ganz tollen Job und in der Situation, also man weiß es manchmal gar nicht, aber in der Situation, wo man irgendwie Opfer von der Gewalt hat, wird, dann merkt man erstmal, wie wichtig dieser Job ist. So, weil ihr hattet das Thema ja mit der Schutzweste, ne? Das war ja vorhin und Polizisten machen einen ganz tollen Job. Das wollte ich auf der einen Seite sagen und ich wollte einen Tipp geben, wie man sich gegen Gewalt wehren kann in öffentlichen Verkehrsmitteln. weil ich das auch weiß von der polizeilichen Unterhaltung nach, und zwar es war eine U9 und die Kamera war nicht an. Ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie für rechtliche, wahrscheinlich wegen Datenschutz oder sowas. Die Kameras sind nicht immer an. Und was man machen kann, wenn man eine Gewalttat sieht im öffentlichen Verkehrsmittel, ist halt die Notbremse zu ziehen, weil in dem Moment halt alle Kameras angehen am nächsten Bahnhof. Das haben mir Polizisten erklärt. Und ich weiß auch von meinem Vater, der hat dann mal ein Anti-Gewalt-Seminar, dass man halt, wenn ein Opfer angegriffen wird, soll man das Opfer von den Tätern wegziehen. Niemals den Täter berühren, sondern das Opfer von den Tätern wegnehmen. So, das sind so die, das wollte ich unbedingt sagen.
Ja, das hatte ich, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass man auch das, wenn jemand angepöbelt wird, dass man dann diesen jemand anspricht und den fragt, hier, genau. Brauchst du Hilfe?
Und damit der Täter geht ja immer von einer Situation aus, die er, wenn ich eine Gewalttat begehe, dann gehe ich davon aus, dass die Situation so passiert, wie ich sie geplant habe. Und sobald der Plan gestört wird, ist es meistens so, dass die Opfer, die Täter die Flucht ergreifen.
Aber tatsächlich, also weil ich würde mir sogar vorstellen, dass das die so sehr irritiert, also wenn die Kontrolle verlieren, dass sie dann erst recht ausrasten, davor hätte ich Schiss.
Nee, also ich glaube, also so wie das in dem Anti-Gewalt-Seminar berichtet wurde meinem Vater, ist es so, dass immer nur, wenn sie angegriffen werden, also das heißt, dass jemand aktiv ihren Plan zerstört, dann wird eine Eskalationssituation da sein. Aber wenn man den Täter das Opfer wegnimmt, also dass man sich einfach davor stellt oder zur Seite schiebt, und dann wird im Normalfall der Täter halt irritiert sein, zumindest.
Mhm.
Und was ich auch noch sagen wollte, ist, als ich damals Opfer wurde in der U9, ich bin die U-Bahn rausgelaufen.
Was ist dir überhaupt passiert?
Ich saß in der U-Bahn und habe halt gefilmt, wie halt mehrere Leute da gegen eine Scheibe waren. Sie haben sich oben an dem Haltegriff da festgehalten, an U9. Also ist Berlin, stimmt, ist ja jetzt
internationale Unterhaltungssendung, die wir machen, genau.
Genau. Und sie sind halt immer gegen eine Scheibe gesprungen und ich habe das halt gefilmt. So.
Mhm.
Ja, und dann
mit dem Handy oder wie? Also.
Genau, mit dem Handy, genau. Dann irgendwann mal, dummerweise, wurde ich entdeckt.
Mhm.
So, und dann bin ich halt wurde rumgebrüllt und so, und halt so, die filmt uns und so, und dann bin ich halt hingelaufen und wollte halt irgendwie das Gespräch suchen. Also ich wollte halt irgendwie, dass die Gewaltsituation jetzt vermieden wird. Und hab da irgendwie so, ey, ist doch gar nicht so gemeint oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und habe mich dann sogar neben einen von denen gesetzt, von den Tätern, und versucht ein Gespräch. Und dann sprang mir einer ins Gesicht, und das, was halt eine heftige Verletzung ausgelöst hat, war halt, dass ich eine Flasche über den Kopf bekommen habe. Also der eine hatte so eine Whiskyflasche oder sowas, oder glaub Bacardi, war eine helle Flasche, das weiß ich auch noch. Ja, und die haben mich am Kopf getroffen und relativ doll. Also ich war dann kurz ohnmächtig. Ich weiß noch, dass ich also weg war und dann wieder aufgewacht bin, als die dann aus der U-Bahn rausgegangen sind, weil es war Endstation. Und dann bin ich halt ausgestiegen.
Das heißt, die haben dich aber dann auch, als du da gelegen hast, liegen lassen und nicht weiter auf dich eingetreten?
Nee, das nicht. Nee, okay. Das nicht. Was ja inzwischen wahrscheinlich, dem Verhalten muss man inzwischen ja scheinbar Respekt zollen. So, ja. Aber was das Schlimme war, ich bin ausgestiegen und es war halt Rathaus Steglitz da, und ich bin halt ausgestiegen und hochgelaufen, und an mir sind bestimmt mindestens 20 Personen vorbeigelaufen. Und das hatte ich ja auch von der Diskussion, dass Also klar, wenn ein Täter da ist, das sagt doch die Polizei, dann muss man halt nur einen Notruf tätigen oder so.
Aber wenn jemand blutend über einen Bahnhof torkelt, sollte man doch vielleicht mal fragen, ob alles okay ist.
Ja, das hätte ich halt auch erwartet irgendwie. Also das ist halt das, was ich erschreckend fand, und das war halt dieses erste Mal überfallen wurde auf der Love Parade genauso. Ich bin da langgelaufen und kein Mensch hat einfach nur die Frage, ey, du blutest gerade wie blöde aus deinem Kopf. Ist was los? So, das hätte ja schon gereicht. Oder dass jemand einen Notruf wählt oder so. In der Situation, wo jemand sieht, der halt völlig, wirklich, also als ich nachher bei der Polizei im Auto saß, da haben die einen Krankenwagen gerufen und ich meinte halt unter Schock halt, ich will gar keinen Krankenwagen, ich laufe da nach Hause. Und dann meinten sie, ja, sie meinen vielleicht, sie brauchen keinen Krankenwagen, aber sie bluten uns gerade das Auto voll. Also ich habe wirklich aus dem Kopf geblutet wie Sau. Also wirklich doll. Also richtig ein stetiger Blutfluss gewesen, so an meinem Kopf. Und ich verstehe nicht, warum da kein Mensch irgendwie einfach nur fragt.
Weil das eine ungewohnte Situation ist. Ich vermute mal, dass das derselbe Effekt ist, der Menschen im Umgang mit Behinderten zum Beispiel sich völlig seltsam benehmen lässt. Ja. Weil das kommt in deinem Alltag nicht vor.
Ja.
Und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, und dann gehst du am besten gar nicht damit um.
Genau, einfach vorbeilaufen.
Genau, so, dann negiere ich das und dann verschwindet das auch von selbst.
Aber weil halt die Frage da war, was kann man machen? Und das meinte ja der Sicherheitsbeamte, der da irgendwie in Dortmund war das,
hm?
Genau. Und der meinte ja auch so, man hat nicht irgendwie die Pflicht, dass man, wenn jetzt Leute sind, wo man sein eigenes Leben riskiert, dann das sind nicht die Verletzung der wie nennt man das, wenn man unterlassene Hilfeleistung? Mhm. So. Und das ist nicht die Aufgabe. Du musst nicht dein eigenes Leben riskieren. Aber einfach mal jemanden fragen, was ist denn los, wenn jemand blutend über einen Bahnhof läuft? Was ist denn los? Ja, und die Einzigen, die mir geholfen haben, waren die Polizeibeamten. Die waren super, wie gesagt, also Respekt an.
Wer hatten die gerufen? Also wo kamen die denn her?
Ich bin zum Bus gelaufen.
Ach so.
Also oben da ist so eine Endhaltestelle und dann sogar der Busfahrer halt gar nicht erst aufmachen wollen. Und das Krasse war, ich habe dann halt beim Busfahrer halt so gegen die Scheibe gehämmert und meinte so, mach mal auf, ich wurde überfallen. Die haben so eine Notruftaste im Bus.
Mhm.
Und hat dann halt gesagt, ja, hier wurde jemand überfallen, und die waren innerhalb von ein paar Minuten da, also wirklich in 2-3 Minuten, also es war richtig schnell. Also Respekt der Berliner Polizei, und dann auch wirklich, die haben sogar einen Bus für mich angehalten, also ich habe dann halt die Zeugenaussage abgegeben und meinte halt, ja, die sahen so und so aus und die sind dann im Bus gestiegen, und dann haben sie sogar mehrere oder einen Bus angehalten und dann halt nach dem Täter gesucht. Und Respekt an die Polizei, die arbeiten echt gut. Also an jeden Polizisten, der zuhört, ein großes Dankeschön für eure Arbeit, die ihr macht.
Haben die Täter denn gefunden?
Deswegen meinte ich das mit der Notbremse. Die hatten mir ihr Handy geklaut.
Ja.
Und ich hatte die E-Mail-Nummer, auch noch ein Tipp, wegen Gewaltvermeidung, eine E-Mail-Nummer immer vom Handy aufschreiben. Die hatte ich denen gegeben, aber ich konnte dann beim Staatsanwalt nicht eindeutig sagen. Also sie hatten die dann auch scheinbar fotografiert oder sowas. War so eine sehr abstruse Situation, weil der Staatsanwalt hatte sogar geraucht in seinem Zimmer. Also war ein bisschen seltsam wie im Film. Egal. Aber jedenfalls konnte ich aber nicht, also ich konnte nicht mit ehrlichem Gewissen sagen, dass es die Täter waren. So. Mhm. Aber wäre eine Kameraaufnahme da gewesen oder hätte es einen Zeugen gegeben, der sich dazu gemeldet hätte, wären die überführt worden. Ich bin mir sogar sicher, dass es die waren, die ich auf dem Foto gesehen habe. Aber ich konnte es halt nicht so, du bist unter Schock und dir springt, konnte ich halt nicht.
Aber ein guter Tipp, Notbremse ziehen, dann gehen die Kameras auf jeden Fall an.
Genau, definitiv. Also ich weiß nicht, wie das geregelt ist, aber Notbremse, gehen alle Kameras immer an.
Alles klar. Stefan, ich danke für deinen Anruf.
Ich danke auch.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute, die Late Line ist zu Ende. Morgen gibt's wieder eine Late Line, da vertrete ich die Caro Corneli, die ist im Urlaub. Und morgen würde ich ganz gerne mit euch darüber reden, was denn ist, wenn es so gar nicht mehr geht. Also über den Burnout und die Depression, das ist morgen Thema. Ich hoffe auf zahlreiche Geschichten aus dieser wirklich ganz, ganz schrecklichen Welt. Bis morgen, ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding.
Enjoy. Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.